Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dennis.
Wolfgang, du rufst mich schon wieder an. Sonntags abends um 8:30.
Da rufst
du
dich doch
immer
an. Das
kann nur bedeuten.
Ja. Ich rufe dich da doch immer an.
Jetzt hast du mir die Pointe versaut.
Was für eine Pointe hättest du denn gehabt?
Pointe. Dass ich eigentlich Tatort gucken wollte jetzt.
Ach so, ja gut, da kann ich dir leider nicht
helfen. Und danach Anne Will.
Danach Anne Will, ah, ja. Davon würde ich dir gerne abraten, weil davon, ja, darüber, unter anderem darüber wollte ich reden.
Ach krass, ja, das gibt's ja
doch,
gar nicht.
Doch, genau, darüber wollte ich reden. Ich reg mich ja schon seit vielen Jahren über bestimmte Dinge auf und versuche die jetzt, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, langsam mal so ein bisschen zu systematisieren. Und da ist mir heute eingefallen, wo ich dachte, darüber muss ich mit Dennis reden. Das ist nämlich eine steile These, wie sie ihm gerade so in den Kram passt. Nämlich, dass Talkshows, so wie sie sich in den letzten Jahren oder sagen wir schon in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, und zwar egal, ob im öffentlich-rechtlichen oder im privaten Fernsehen, ob in Deutschland oder Amerika, dass sie sich zu einem bedeutenden Teil der internationalen profaschistischen Propaganda entwickelt haben. Und damit will ich nicht sagen, dass Anne Will eine Faschistin ist.
Oder Lanz. Schickt er direkt einen Disclaimer hinterher.
Oder Lanz oder Maischberger oder wie sie alle heißen. Das will ich gar nicht sagen. Klar, bei Fox News haben wir Faschisten sitzen, das wissen wir alle. Aber nee, die Leute machen das einfach so, ohne sich Gedanken darüber zu machen, und aus reiner Gedankenlosigkeit helfen sie den Faschisten. Und ich möchte jetzt so als den aktuell international notorischsten Faschisten Wladimir Putin bezeichnen, um das auch direkt klar zu machen.
Wir nehmen diese Folge auf am Sonntag, den 10. April.
Ja, bevor wir wissen, ob Marie Le Pen möglicherweise französische Chefin wird.
Ja, er nimmt mir wieder, der Herr Walk nimmt mir einfach immer meine Gedanken. Er zieht mir die Gedanken aus dem Kopf in bester Inception-Manier. Ich habe langsam das Gefühl, dass du in mein Unterbewusstsein eindringst, Wolfgang, und mir alle klugen Gedanken aus dem Kopf stiehlst, bevor ich sie aussprechen kann und diese zu deinen machst.
Das tut mir leid. Das will ich gar nicht.
Also das ist wirklich eine steile These. Ich finde sie beim ersten kurzen sehr polemischen drüber nachdenken ziemlich frech, aber vielleicht auch gar nicht so falsch. Ich möchte dich mit einem kleinen Zitat konfrontieren, Wolfgang, das mir, weil ich ja total unvorbereitet in diese Sendung starte und ja auch nicht weiß, über was du mit mir sprechen willst, direkt im Gedächtnis habe, wenn ich daran denke. Ja? Dieses Zitat geht. Im Fernsehen ist nicht wahr, was stimmt, sondern das, was stimmig aussieht. Und dieses Zitat hat wer geschrieben oder wer gesagt, Wolfgang?
Das kann ich so gar nicht behaupten, dass ich das wüsste.
Wüsste ich auch nicht, hätte ich es nicht vorher nachrecherchiert. Die Dame heißt Claudia Brunst und ist Fernsehkritikerin und hat 2005 ein Buch veröffentlicht, das da heißt Die Später der Abend. Und ich finde, dieses Zitat passt perfekt zu deiner These. Denn ja, man könnte natürlich argumentieren, dass diese Talkshows, also vielleicht erstmal grundsätzlich, ich habe ein Problem mit dem Begriff Talkshow. Talkshows waren für mich Hans Meiser, Ilona Christensen, Arabella Kiesbauer, das waren irgendwie für mich Talkshows. Das war in den 90ern und 2000ern ja so der Nachmittagszeitvertreib für Hausfrauen und, oh Gott, ich hoffe, ich tue jetzt den Hausfrauen, nehme kein Unrecht, ey. Also,
oder Hausmänner. Sagen wir mal, und Hausmänner.
Oder Hausmänner, natürlich. Ja. Also für alle Menschen, die von Montags bis Freitags zwischen 10 und 15 Uhr Zeit haben. So, also es können ja auch Rentnerinnen und Rentner sein, egal. Ne? Für all diese Menschen waren Talkshows gemacht.
Ja.
Und dieser Begriff ist für mich negativ konnotiert irgendwie, weil das einfach Unterhaltung war, und zwar unter klein geschrieben und Haltung groß. Also das ist halt einfach wirklich ziemlich trashiges Team gewesen.
In diesen Sendungen ging es ja darum, Leute vorzuführen.
Genau. Ja. Und aber, diese Talkshows, über die wir jetzt heute sprechen, Sekunde, ja. Wolfgang, diese Talkshows, über die wir jetzt heute sprechen, dienen ja nun mal einem ganz anderen Zweck, zumal sie ja auch, ich sag mal, zu 95% in den öffentlich-rechtlichen Sendungen laufen. Sie dienen ja dem Zwecke der politischen Aufklärung, der Bildung und so weiter und so
das
fort.
Das stimmt eben nicht. Das ist vielleicht, das ist vielleicht das promotete Ziel dieser Sendung. Das heißt, es wird behauptet, dass sie dem dienen sollen und auch wollen. Tatsache ist, sie bewirken das exakte Gegenteil. Und das werde ich versuchen zu belegen heute in unserem Gespräch. Sie bewirken das exakte Gegenteil und dienen deshalb den Faschisten.
Das ist wirklich eine harte These, muss ich sagen. Also ich habe mir natürlich auch, jetzt müssen wir leider den Zuschauern erklären, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Ich habe mir natürlich im Vorfeld der Sendung schon Gedanken darüber gemacht. Ja? Ich habe geahnt, dass du dieses Thema aufgreifen
möchtest. Das schwebt ja auch im Raum. Also ich meine,
es schwebt im Raum, ja. Natürlich, heute Präsidentschaftswahl in Frankreich. Genau. Was für deine These spricht, und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ist unter anderem ja auch während der Corona-Pandemie sehr sichtbar geworden. Man denke an dieses wahnsinnig große Kommunikationschaos einzelner Politiker in diversen Talkshows. Also, jüngstes Beispiel, Lauterbach sitzt bei Lanz und sagt vor einem Millionenpublikum, noch ehe es sozusagen eine Pressemitteilung zu diesem Thema gab, noch ehe es überhaupt irgendeine Mitteilung, wahrscheinlich sogar an seine Fraktionskolleginnen und Kollegen zu diesem Thema gab, sagt dort also live vor einem Millionenpublikum, dass die von ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen ja sozusagen verabschiedeten Beschlüsse zur Quarantäneaufhebung wieder einkassiert werden.
Und das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das ist menschlich.
Nee, aber das ist menschlich. Es ist allerdings, finde ich, zumindest habe ich so empfunden, nicht das erste Mal, dass sich in dieser oder während dieser Corona-Pandemie verhoben wird, was irgendwelche kommunikativen Dinge anbelangt. Es ist mehrfach passiert und es spielt natürlich den falschen Leuten in die Karten. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Ne? Ein solches Hin und Her, ja, wie soll ich sagen? Schwimmen um die richtigen Entscheidungen spielt immer wieder den falschen Leuten in die Karten, die das hinterher nehmen.
Das ist das Schlimmste. Weil das ist ja letzten Endes nur inhaltlich und das ist dann eben, da ist einmal so inhaltlich was rausgerutscht, wo der Lauterbach am besten gar nicht in die Sendung gegangen wäre, weil eben solche Beschlüsse da sind und er nach den Beschlüssen gefragt wird, dann hat er sie erstmal zu verteidigen, dann kann er sie eigentlich als Profipolitiker erst in den folgenden Tagen wieder zurücknehmen und sagen, nee, da haben wir uns vertan. Das dann in so einer Sendung zu machen, ist unprofessionell, aber das ist alles menschlich. Was ich meine ist, dass diese Sendung in ihrer Struktur, wie sie funktionieren, strukturell, völlig unabhängig davon, welches Thema da gerade besprochen wird und wie das Thema sogar gewichtet ist, und völlig unabhängig davon, ob in der Sendung jetzt Faschisten sitzen oder nicht, auch, und das hatten wir ja sehr lange, wo wir die Diskussion hatten in Deutschland, muss man wirklich zu jedem Thema irgendwelche Aften in die Sendung setzen, die dann ihren menschenfeindlichen Müll da rauskotzen. Und da war ja wirklich, das war dann, in einem Jahr hatten wir, glaube ich, von 18 oder 19 Talkshows, die waren in dem Jahr, waren dann 15 zum Thema Flüchtlinge. Jedes Mal saß ein AfD-Politiker mit drin und hat seine Hasstiraden da losgelassen. Das meine ich gar nicht. Das meine ich tatsächlich gar nicht.
Das ist interessant.
Was ich meine ist, nehmen wir ruhig mal das Thema Corona. Ja. Mhm. So, jetzt sitzt in der Sendung beispielsweise der Drosten, erklärt, wie das Virus funktioniert, weil er Virologe ist.
Muss ich ja direkt einhaken, Wolfgang, ja? Sorry, aber der sitzt ja nie in irgendeiner Sendung. Ja,
jetzt das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß, dass der Drosten nie in so einem, der hat seinen Podcast gehabt und das war's. Ja? Aber jetzt nehmen wir an, der hätte in so einer Sendung gesessen, um das Hypothetische des Ganzen von vornherein klar zu machen. Das ist also der Drosten, der ist Virologe, der erklärt genau, wie das Virus funktioniert, wie die Vermehrung des Virus und die Verbreitung des Virus funktioniert, wie die Mutationen funktionieren und so weiter. Ja, das ist das eine. Dann sitzt beispielsweise nebenher noch irgend so ein Corona-Leugner drin und der sagt ja, der Drosten, der ist ja nur gekauft von der Industrie und hat überhaupt keine Ahnung, der hat diesen PCR-Test entwickelt und dafür sollte er eigentlich gehängt werden, weil man weiß ja, dass der nicht wirkt, was natürlich Quatsch ist, der wird seit 40 Jahren oder 35 Jahren wird der PCR-Test angewandt und den hat auch nicht der Drosten entwickelt, der Drosten hat nur diesen spezifischen Corona-Test, PCR-Test entwickelt, was ein Standardverfahren ist, wie solche Tests zu entwickeln sind. So, also der bringt immer schon mal, der attackiert dann erstmal den Drosten, weil er den Drosten nicht leiden kann und wahrscheinlich für George Soros hält. Dann kommt ein Soziologe, der erklärt, wie schlimm das alles für die Kinder ist, die nicht mehr wirklich draußen spielen können, ihre Freunde und Freundin nicht treffen können und dass deshalb diese ganzen Maßnahmen möglichst abzubauen sind oder sehr flach zu halten sind. Dann kommt einer von der Wirtschaft und der erzählt, wie in der Wirtschaft die und die Schäden sind und ob man wirklich für die paar Toten, die es dann gibt, und der behauptet einfach, dass es ja nur ein paar Tote sind, stellen uns vor, ist die erste, so die ersten Monate der Pandemie, noch haben wir nicht viele Tote, da kann man das noch behaupten und so weiter. Das heißt, wir haben in dieser Sendung unter dem Vorwand, es möglichst umfangreich zu betrachten, es möglichst auch widersprüchlich zu betrachten, 4 oder 5 Leute sitzen, die alle über etwas komplett anderes reden.
Ja? Aber was ist daran schlimm?
Schlimm ist daran, erstmal nichts. Unter der Voraussetzung, dass das Publikum fachkundig ist und bewerten kann, ob die Leute, die da reden, Unfug reden oder nicht, ist daran nichts schlimm. Ich nehme dann als Beispiel jetzt meine Frau, die ist Medizinjournalistin. Die hat natürlich alle bis dahin vorhandenen Studien gelesen, weiß ganz genau, was ist Stand der Wissenschaft und was ist nicht Stand der Wissenschaft. Der schadet das nicht. Die weiß ganz genau, der eine redet Unfug, der andere redet, ja, der ist auf dem Stand der Dinge und so weiter. Es findet aber auch in diesen Sendungen ja kein Faktencheck statt. Ja, das heißt, da sitzen dann 5 Leute, die irgendwas in die Welt wuchten, und wie viel Prozent der Bevölkerung sind Ärzte oder Medizinjournalisten?
Ja gut, das ist natürlich ein verschwindend geringer Prozentsatz.
Das heißt, wir können davon ausgehen, 80-90% der Leute, die vom Fernseher sitzen eigentlich da, um sich zu informieren. Ja, so, ich bin auch nicht ganz durch.
Naja, ich befürchte es.
Frage jetzt an dich, und das ist wirklich, damit schließe ich dann ab. Welche Informationen nehmen diese Leute?
Also das ist mir in mehrerlei Hinsicht etwas zu polemisch. Was für diesen Podcast super ist, weil wir endlich mal wieder ein Thema haben, wo wir nicht einer Meinung sind. Aber es fängt schon damit an, dass du diese Talkshow meines Erachtens nach, also diese fiktive Talkshow, völlig falsch besetzt. Jetzt nehmen wir mal wirklich, gehen wir davon aus, dass ein Christian Drosten, und wir nehmen jetzt mal das Beispiel von, weil sie mir gerade in den Kopf kommt, von Anne Will. Und weil da ja auch die Kanzlerin saß, also jetzt kann man davon ausgehen, Anne Will moderiert eine Sendung mit einem gewissen Grad an Objektivität, mit einem gewissen Grad an Fachkompetenz und vor allen Dingen mit dem Willen, die Zuschauer nicht in die Irre zu führen. Das muss man ja erstmal der Sendung, den Sendungs Produktionsleitern, den Regisseuren und vor allen Dingen auch der Moderatorin erstmal so zugutehalten, dass man nicht davon ausgeht, dass sie die Zuschauerinnen und Zuschauer bewusst in die Irre führen will.
Warum haben die dann im Zuge der Flüchtlingskrise zu jeder Sendung zu Flüchtlingen einen Faschisten eingeladen?
Nee, jetzt lass uns doch mal bitte eben ganz kurz bei Corona bleiben, bevor wir dann zu den Flüchtlingen gehen. Also, ja,
nee, aber es saß auch immer.
Ich möchte aber bei deinem Beispiel eben bleiben, Wolfgang. Ja. Weil du hast dieses Beispiel jetzt gerade angeführt. Ja. Jetzt denken wir uns noch mal eben diese Runde von eben. Ja. Da sitzt dann Christian Drosten. Okay. Der ist ausgewiesener Experte in Sachen Corona. Es wird wahrscheinlich niemanden, und ich würde fast behaupten, auf der ganzen Welt geben, der ähnlich viel weiß zum Thema Coronaviren wie er. Der wird also eingeladen, um das Coronavirus SARS-CoV-2 zu erklären, um die Gefährlichkeit dieses Virus zu erklären und um natürlich auch Einordnung zu geben, welche politischen Entscheidungen, sagen wir mal, notwendig wären, um die Bevölkerung zu schützen. Dann führst du einen Corona-Leugner an, der als Beispielargument aufführt und anführt, dass der PCR-Test nicht funktioniert oder nicht sensitiv genug ist oder auch auf andere Viren anspringt und so weiter und so fort. Und hier fange ich schon an zu sagen, dieser Corona-Leugner, nennen wir ihn, ist auch egal, also mir fällt jetzt auch keiner ein. Sag mal, dieser Corona-Leugner würde nicht in dieser Sendung sitzen. Und ich habe wirklich viele Sendungen zu diesem Thema verfolgt und ich habe dort keine Corona-Leugner sitzen sehen, Wolfgang. Es sei denn natürlich, wir nennen jetzt Menschen wie Henrik Streeck und Kekulé und andere Virologen und Epidemiologen Corona-Leugner. Aber ein Bagdi oder ein Wodak, die haben in diesen Sendungen nicht gesessen.
Ich erinnere mich an eine Sendung, und ich gucke wirklich wenige, aber an die erinnere ich mich, wo da tatsächlich einer saß und eben den PCR-Test als wirkungslos bezeichnet hat. Und er wurde nicht korrigiert. Ich erinnere mich an eine Sendung, wo der Lanz behauptet hat, dass die Maserninfektion über eine Schmierinfektion verbreitet würde, was kompletter Unfug ist. Das hat Lanz persönlich gesagt.
Also das mag sein, das weiß ich jetzt nicht. Ich gucke sehr viel politische Talkshows.
Jede Menge Missinformationen gesehen, auch Sachen, die, das war vor allem bei Streeck leicht, der offensichtlich nicht immer sich bewusst ist, was er da gerade sagt, der beim Thema AIDS-Viren, HIV-Viren, ein absoluter Spezialist ist, das muss man ihm geben.
Und auch kein Corona-Leugner.
Auch kein Corona-Leugner, er hat nur mit jeder seiner Voraussagen in den ersten 12 Monaten komplett daneben gelegen.
Und ja, aber das liegt auch, ich wurde immer wieder eingeladen. Ich bin kein Apologet für Henrik Streeck oder so. Aber, ist der Mann sympathisch?
Und nee, ich glaub, aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Jetzt geh doch mal hypothetisch. Wir sind erstmal von einer hypothetischen Sendung. Du sitzt also in einer Sendung und du kriegst zu einem Thema bei 5 Experten 6 verschiedene Meinungen. Ja, aus teilweise völlig anderen Gebieten. Und solche,
ja, aber diese Ausstaffierung der Sendung, die Besetzung der Sendung würde so schon alleine, das ist ja, wir haben uns doch auf die Fahne intellektuelle Redlichkeit geschrieben. Ja. Und also so eine Sendung, wie du sie gerade besetzt hast, würde nicht ausgestrahlt werden. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen, weil so ein Corona-Leugner würde da nicht sitzen. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, die würden niemanden einladen, der die komplette Argumentation von Christian Drosten derailt und 30, 40 Minuten der kostbaren Sendezeit dazu benutzen wird.
Dann streicht der Corona-Leugner, nimm die anderen und nimm dann noch einen von der CSU, der dafür ist, das ganze Land zuzumachen und vor allem Kneipen und was weiß ich nicht alles und so weiter. Und das wird dann alles, das bleibt dann alles in der Sendung aufeinander.
Fair enough.
Streichen wir mal den Corona-Leugner.
Jetzt zu deiner Frage. Ja. Genau. Wir streichen den Corona-Leugner.
Mit was gehst du raus? Als jemand, der vorher wenig Ahnung hatte und jetzt Informationen wollte.
Also Punkt 1, ich gucke so eine Sendung, um möglichst breites Meinungsspektrum von anderen Leuten zu einem Thema zu hören. Mhm. Und ich finde, diesen Auftrag erfüllen diese Sendungen meistens ganz gut. Es gibt welche, die gefallen mir besser, es gibt welche, die gefallen mir weniger gut, aber meistens gehe ich hinterher raus und habe das Gefühl, irgendwas Sinnvolles mitgenommen zu haben.
Ja, und ich überhaupt nicht. Kein bisschen. So gut wie nie. Was dazu führt, dass ich das nur sehr wenig sehe. Ich sehe dann meist irgendwelche Ausschnitte. Wenn es viel diskutiert wird auf meiner Timeline, schaue ich mir ein paar Ausschnitte an. Und das Gefühl, das ich habe, da sitzen Leute, die gar nicht miteinander diskutieren, sondern jeder referiert sein Thema, prügelt dann auf die Leute ein, die seinem Thema irgendwie querkommen. Und am Ende sitzt du als Zuschauer da und sagst, und was habe ich jetzt gelernt? Nix.
Und ja, das ist ja häufig auch so.
Und das Gefühl, das sehr häufig bleibt, ist: Es gibt keine Wahrheit und alles ist Meinung.
Weil das würde ich so nicht teilen, ehrlich gesagt. Also es gab ja auch, der Vorwurf, den du den Talkshows ja machst, ist, dass sie sozusagen durch ihre Ungenauigkeit und durch dieses Bleiben im Ungefähren halt der faschistischen Propaganda den Ball zuspielen und wenig dafür tun, dass sich Meinungen von Fakten unterscheiden oder umgekehrt, ne? Dass sozusagen
der Begriff der Wahrheit erodiert. Und das ist das, wo Faschismus ansetzt.
Ja, aber gibt es eine allgemeingültige Wahrheit in allen Bereichen? Ist es nicht auch so ein bisschen die Aufgabe von politischen Talkshows, so ein bisschen die Wahrheit
Ich behaupte nicht in allen Bereichen, aber wenn jemand behauptet, PCR-Tests bringen nichts in der Sendung, und das habe ich gehört, dann gehört dem übers Maul gefahren und da gehört gesagt, entschuldigen Sie, die Wissenschaft sagt eindeutig anderes. Ja? 99,999%ig ist der PCR-Test sicherer Virusnachweis nicht in jedem einzelnen Fall. Das behauptet auch niemand. Aber eben mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, die genau anzugeben ist. So. Und wenn Leute anfangen, gegen so etwas zu stänkern und denen wird nicht widersprochen, in einer Talkshow, in dem Augenblick sitzt da jemand und sagt, ja, Moment, stopp, der hat das da jetzt behauptet. Ja. Oder am nächsten Tag steht dann in der Sendung, steht dann irgendwie in den Schlagzeilen Streeck, Doppelpunkt, Masken bringen nichts. Hat er gar nicht so gesagt. Die Schlagzeile hat es auch mal gegeben. Auch wenn ich das jetzt paraphrasiert habe, aber da stand so, der Streeck hat nie wirklich den Nutzen von Masken in Zweifel gezogen. Das war mal irgendein Nebensatz, der dann komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurde.
Aber das kann man den Talkshows nicht zum Vorwurf
machen. Außer dass eben zu den Talkshows und während der Talkshows keinerlei Faktencheck stattfindet, der das irgendwie verankert, sodass hinter die Möglichkeit, solchen Stuss in die Welt zu setzen, gar nicht mehr so gegeben ist.
Und genau deshalb finde ich es ja so wichtig, dass in diesen Talkshows, wenn über ein Thema gesprochen wird, und man kann ja von den Moderatorinnen und Moderatoren nicht verlangen, dass sie sich in jedes Thema so genau einlesen, dass sie überall die Gegenantwort wissen, dass also bei jedem Thema mindestens ein ausgewiesener Experte in dieser Runde sitzt, der auf jeden Fall sofort Kontra geben kann, sobald Müll erzählt wird.
Das ist ja okay. Das ist übrigens gar kein Widerspruch zu dem, dass solche Talkshow-Formate in Amerika zumindest teilweise dezidiert zur Verbreitung von Lügen genutzt werden. Da werden auch Experten eingeladen, denen dann, und das findet eben auch überhaupt kein Faktencheck statt, denen dann Leute gegenüber sitzen, die halt die populistische Meinung bedienen. Und die Experten stehen natürlich mit ihren langwierigen Erklärungen gegenüber den kurzen Parolen der Populisten immer ein bisschen umständlich da. Und für die eher einfachen Menschen ist dann, ja, wie du ganz am Anfang völlig richtig sagtest, das Zitat von der Frau Bost, oder wie sie hieß?
Brunst.
Brunst. Wahr ist das, was wahr scheint. Ja. Und je einfacher ich etwas verpacken kann, desto eher glauben mir die Leute. Zumindest die etwas. Und es geht ja, wenn ich eine autoritäre Agenda habe, es geht ja nicht darum, die große Mehrheit zu überzeugen von der Wahrheit, sondern es geht ja darum, genügend Leute in mein Lügengespinst einzuwickeln, dass ich damit Mehrheiten erreichen kann, mit denen ich dann eine Demokratie umwerfen kann. So, was jetzt also in diesen Talkshows passiert, und es ist, die Themen werden viel zu groß gefasst. Das heißt, da muss dann eben neben beispielsweise jetzt dem Experten, der dann darlegt, wie so ein Virus funktioniert. Und allein an dem Thema gibt es ja genügend nachzufragen, um die Leute aufzuklären, wie kann ich mich wirklich schützen und so weiter. Und hier, das ist der Mechanismus, den das Virus nutzt, um von einem Menschen zum anderen zu kommen. Erklären wir das bitte mal. Und deshalb, ach ja, aber das Virus ist doch viel zu klein, das schlüpft doch in der Maske durch. Nein, das Argument habe ich heute noch wieder gelesen. Ja, das wird ja von der Maske gar nicht aufgehalten. Und dann erklärt natürlich der Virologe, nein, weil sich das gar nicht trocken in der Luft verbreitet, sondern über Aerosole. Und Aerosoltropfen sind so groß, die werden von der Maske zuverlässig abgefangen. Zum
durch elektrostatische Aufladung.
Genau. Und dann ist das Ganze, und auf einmal habe ich den Mechanismus erklärt. Und damit könnte man ja auch mal so eine Sendung füllen. Und dann könnte man vielleicht noch die Politik fragen, alles klar, jetzt um das Ganze hier einzudämmen, und was sind die Parameter? Und dann könnte einer hinkommen, wir haben natürlich wirtschaftliche Parameter, soziale Parameter und natürlich gesundheitliche Parameter. Ja, und die müssen wir in Einklang bringen. Deswegen, was der Herr Drosten hier sagt, das ist alles völlig richtig, aber wir können eben nicht nur nach gesundheitlichen Maßstäben gehen, dann gäbe es kein öffentliches Leben mehr, weil dann müssten wir, sobald in Deutschland einer eine Grippe hat, müssten wir alles zumachen, und das machen wir nicht. Es gibt dann immer diese. Aber die setzen dann noch, was weiß ich nicht, eben den rein, der dann diese Seite vertritt, und dann noch einen, der eine ganz andere Seite vertritt, und dann den und den. Und
aber das ist doch nicht schlimm,
Wolfgang. Doch, und es entsteht in fast jeder Sendung eine Kakophonie an Informationen, die niemandem mehr hilft. Und was daraus entsteht, ist bei vielen Menschen, bei zu vielen Menschen das Gefühl, dass es eigentlich keine überprüfbare Wahrheit mehr gibt, dass jeder nur den Teil der Fakten verrät, der in seine Meinung passt oder sogar offen lügt. Und dass letzten Endes wir uns als Gesellschaft, und das ist das Ergebnis, im Anschluss nicht mehr auf Fakten einigen können. Und da sind diese Talkshows, die ja für die Einschaltquote auch auf Krawall gebürstet sind ein Stück weit, wo solche Leute ja eingeladen werden, damit Streit entsteht.
Natürlich.
Ja?
Die Mechanismen sind so brutal unethisch, ja, die hinter so einer Talkshow
stehen. Genau. Und das und diese Mechanismen befördern eine Beschädigung des öffentlichen Diskurses, nämlich, dass ich als Normalbürger, als jemand, der nicht die Möglichkeit hat, mal eben schnell Virologie zu studieren oder Politikwissenschaften oder was weiß ich nicht, dass ich als dieser Mensch völlig abhängig bin von Leuten, die ihre eigene Agenda betreiben, die alle nur Ausschnitte von dem zeigen, was tatsächlich für mich interessant wäre, wobei ich gar keine konkrete Ahnung habe, was alles für mich interessant wäre. Ich kann nicht mal mehr beurteilen, ob die mir alles sagen oder nicht. Und das zerstört das Vertrauen in den Diskurs an und für sich in den Öffentlichen. Und das ist die große Einfallstür des Faschismus. Und wenn ich mir jetzt ein Format ausdenken würde, weil das möglicherweise eine der nächsten
Fragen. Ja, das genau.
Dann würde ich sagen, ja.
Schon wieder meine Gedanken geklaut.
Ja, ich mache mir auch ein paar Gedanken, wie man etwas verbessern kann. Ich will ja nicht immer nur meckern. Ich denke, es gibt ganz großartige Sendungen, in denen sich zwei oder drei Leute unterhalten. Ja, sogar unmoderiert. Und in diesen Sendungen gibt es einen gewissen Comment. Ein gewisser Verhaltenskodex, der sagt, ich unterbreche nicht, ich lasse den anderen ausreden, ich höre zu, ich stelle Fragen an den anderen, wo ich nicht weiß, was Sache ist, Und ich beantworte Fragen intellektuell ehrlich. Also ungefähr das, was wir machen. Ja, außer dass ich dich manchmal unterbreche.
Ja. Manchmal, hat er gesagt, habt ihr alle gehört, ne? Manchmal.
Und es gibt dabei auch einen klar umrissenen Themenbereich, von dem auch nicht abgewichen wird. Und es gibt eben diesen, es wird keinen Whataboutismus geben. Es wird keine Strohmann-Argumente geben. Diese Sachen. Und solche Sendungen habe ich schon. Es gab mal eine Sendung in den 60ern mit Hannah Arendt. Und
ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ja? Das muss schon sehr lange her sein.
Aber das sind Sendungen, die machen die Zuschauer schlauer. Die Talkshows heute machen Zuschauer
nicht mehr schlauer. Ich weiß nicht. Aber ich fühle mich nicht dumm danach. Also es wird immer Whataboutism geben in den Talkshows, weil das einfach nur mal, wenn sich jemand angegriffen fühlt, und ich wette mit dir, wir haben auch schon unbewusst, ohne dass uns jemand darauf aufmerksam gemacht hat, Whataboutism betrieben, weil es ist doch eine normale menschliche Reaktion, jemand fühlt sich angegriffen oder kritisiert und nimmt plötzlich Beispiele aus einem völlig anderen Themenkomplex und bezieht sich auf diese. Und schon hat er Whataboutism betrieben. Das passiert in den TV-Talkshows ständig. Ich glaube nicht, dass sich das abstellen lässt. Und das andere, was war das andere? Whataboutism und
Strohmann-Argumente.
Strohmann-Argumente, okay, die sind wirklich unangenehm, wenn sie kommen. Und die kommen wirklich oftmals von Menschen, die intellektuell unredliche Argumente vertreten. Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich habe das Gefühl, dass die von den momentan populären Moderatorinnen und Moderatoren, Maischberger, Illner, Lanz, Plasberg, sofort als solche identifiziert und abgebrochen werden. Das ist mein Gefühl. Ich habe so viele gute Talkshows gesehen in den letzten Jahren mit wirklich denkwürdigen Momenten. In der jüngsten Vergangenheit das Festnageln von Armin Laschet, von Markus Lanz. Es war wirklich großartig.
Das war aber tatsächlich ein Gespräch nur zwischen Lanz und Armin Laschet.
Ja, natürlich. Aber aus solchen intimen Momenten entstehen ja oft die besten Situationen.
Lanz werfe ich was anderes vor, weil Lanz hat ja ein anderes Format. Lanz hat ja das Format, der hat dann mehrere Gäste. Aber er befragt die Gäste zu ihrem Thema. Und dann geht er immer mal zum nächsten Gast. Und nur wenn einer der anderen Gäste tatsächlich eine interessante Frage an einen anderen Gast hat, lässt er das mal zu. Normalerweise sind das Dialoge, aber es sind mehrere Dialoge an einem Abend mit wenigen dann wirklich Situationen, wo das Ganze in eine etwas breitere Schiene geht. Was ich Lanz vorwerfe, ist, dass er letzten Endes jeden Unfug stehen lässt. Lass mich doch den Satz zu Ende sagen, dass er jeden Unfug stehen lässt, den er nicht sofort aus seinem Wissenskanon heraus letzten Endes widerlegen kann.
Ich garantiere, da gibt's auch Leute in der Regie, die werden dann, wenn irgendjemand große Scheiße in der Sendung erzählt und Lanz reagiert nicht sofort drauf, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal festgestellt, eine Minute später oder so rekurriert er nochmal auf das eben Gesagte und korrigiert das. Also da wird's Leute geben in der Regie, die sofort sagen, ey Markus, da musst du jetzt aber einschreiten, das war nicht cool, was der da gesagt hat. Und dann wird Markus sagen, Frau Wagenknecht, das, was Sie da gerade behauptet haben, das war aber ganz große Scheiße.
Warum sitzt Frau Wagenknecht ständig in irgendwelchen Talkshows?
Weil sie offensichtlich ein großes Mitteilungsbedürfnis hat. Die Frage kannst du natürlich aber auch einem Karl-Josef Lauterbach stellen.
Ich habe auch ein großes Mitteilungsbedürfnis, ich bin noch nicht einmal eingeladen worden.
Ja, wir würden aber hingehen, Wolfgang, wenn man uns einladen würde, oder? Dessen sind wir uns ja wohl einig. Die gleiche Frage, Wolfgang, kannst du ja auch einem Lauterbach stellen. Also der ist ja nun, du kommst jetzt mit, der hat aber auch eine redliche Aufgabe und möchte die Menschen, also der hat mindestens genauso viel Geltungsbedürfnis wie eine Sarah Wagenknecht.
Ja klar, wird die immer wieder, beim Lauterbach habe ich mich das auch gefragt, warum wird der immer wieder eingeladen?
Und weil die Quoten bringen, wenn die da sitzen. Die natürlich auch immer steile Thesen raushauen. Genau. So wie wir.
Die bringen Quoten und hauen steile Thesen raus. So. Und
aber that's how show business works. Also ja, ich meine.
Gut, aber wir haben ja auf der einen Seite Information und auf der anderen Seite Show Business. Wenn wir sagen, da ist alles nur Show Business, dann können wir sowas machen wie Jerry Springer in Amerika. Ja. Und da weiß jeder, der zuschaut, das ist jetzt wirklich, das ist eine Schlammschlacht. Ja, das ist, okay, da kann ich keinerlei echte Informationen draus ziehen. Das Problem ist, dass diese Talkshows hinkommen, einen Informationsanspruch haben und ihre Zuschauer sehr häufig ratlos dasitzen lassen. Und das ist doch gar nicht so schlimm nach einer Sendung. Aber über die Jahre und Jahrzehnte, die es diese Formate schon gibt, hat auch durch die Talkshows eine Erosion des Vertrauens in eine faktische Entscheidungsgrundlage stattgefunden. Und das merkt man heute ganz stark, und das ist eines der großen Legitimationsprobleme der Demokratie heute, dass letzten Endes es ernsthaft Debatten darüber gibt, ob der Klimawandel menschgemacht ist, obwohl 99,8% aller Arbeiten, die darüber erscheinen, sagen, ja, der ist ohne Zweifel Mensch. Also A, es gibt ihn, das war ja schon mal die erste Leugnung, ja, und B, jetzt wo das nicht mehr zu leugnen ist, weil es jeder sieht und spürt am eigenen Thermometer, jetzt sagen sie, er ist aber nicht menschgemacht, sondern irgendwie ist das, hat das mit der Sonnenstrahlung zu tun. Oder
Vertreter dieser Meinung wirst du in keiner einzigen seriösen Talkshow mehr sehen. Keine einzigen.
Mehr.
Ja, okay, Wolfgang, aber das ist natürlich aber auch eine Entwicklung, die da stattgefunden hat. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, man muss da ein bisschen fair bleiben. Ich bin kein, Moment, bevor jetzt der Eindruck entsteht für unsere Freunde da draußen, dass ich hier der totale Medienapologet bin und mir von morgens bis abends irgendwelche Talkshows reinziehe und mein Wissen einzig und alleine aus diesen Sendungen herausziehe, dem ist nicht so. Ich gucke diese Sendung immer mit der Prise Salz, die man benötigt, um das einordnen zu können. Was mir bei deiner Argumentation fehlt, ist allerdings so ein bisschen das Vorschussvertrauen in den Rezipienten, dass er durchaus in der Lage ist, Unfug von einer vernünftigen und redlichen Argumentation zu trennen, dass er in der Lage ist, Lügen von Wahrheit zu trennen, zumindest soweit er das selbst für sich in irgendeiner Art und Weise auseinanderhalten kann. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich halte die Leute da draußen, die diese Talkshows konsumieren, für schlauer als du wahrscheinlich.
Ja, ich sage einfach, wenn ich mir angucke, wie schlau der Durchschnittsmensch ist und dass die Hälfte nicht so schlau ist als Konsequenz, das erklärt mir, warum in den USA Stand jetzt 40% aller Wahlberechtigten glauben, dass Biden Trump die Wahl gestohlen hat.
Ah, gut. Ja? Das ist aber das Medienwesen in den USA ist aber auch nochmal.
Das ist nochmal ein anderes.
Ein völlig richtig, anderes.
Richtig, aber, als in Deutschland. Aber weniger empfänglich für Lügen sind die Deutschen nicht, weil die Deutschen sind im Schnitt nicht viel schlauer als die Amis.
Gut, aber wir haben hier zum Beispiel keine Fox News, weißt du?
Aber trotzdem wird die Le Pen, ich weiß nicht, ob wir schon Wahlergebnisse haben, aber die Le Pen wird 40-45%, denke ich mal, der Stimmen in Frankreich kriegen. Und, ja, das ist eine Faschistin, das ist eine Faschistin, die von Putin bezahlt wurde und das auch zugegeben hat vor 2 Jahren öffentlich.
Aber das sind die Schuld der deutschen Talkshows.
Nein. Ich habe von einem internationalen Phänomen gesprochen.
Ja? Ich wollte dich jetzt nur ein bisschen
die da kann Lanz, dem ich sonst ja gerne alles in die Schuhe schiebe, ausnahmsweise mal nichts für. Obwohl, könnte ich auch noch was finden, wenn ich wollte.
Mit Sicherheit.
Das ist ja das Problem. Es gibt an der Stelle auch keinen Anstand mehr, weil inzwischen jeder weiß, dass er letzten Endes für die krudesten Theorien Leute findet, die das glauben. Inzwischen sind fast 10% aller Amerikaner der Meinung, dass die Erde eine Scheibe ist.
Wie viel?
Fast 10%.
Von 300 Millionen Amerikanern? Das ist, also ist nicht so wenig. Laut aktuellem Zwischenstand hat die rechte Kandidatin Le Pen 23,3-24,4% und es sieht nach einer Stichwahl zwischen beiden aus.
Ja, und am Ende wird die zwischen 40-45% kriegen.
Das wäre übrigens eine absolute Katastrophe für unsere Freundinnen und Freunde in Frankreich.
Ja, absolut.
Nur wissen sie es noch nicht. Im Grunde genommen, Wolfgang, guck mal, ich finde vieles von dem, was du sagst, ist richtig und hat sicherlich auch einen sehr, sehr fundierten intellektuell redlichen Unterbau. So, ich möchte dir mal ganz kurz, ich habe im Vorfeld zu dieser Folge noch mal kurz was recherchiert und einen interessanten Denkanstoß aus einem Weltartikel gefunden. Die Welt ist nicht unsere Lieblingszeitung, aber sie hat einen kurzen Meinungskasten geschrieben zu fast genau diesem Thema und das schon 2005, also vor 17 Jahren. Und zwar heißt es dort in diesem Meinungskasten, dass die Kritik selber nicht minder populistisch ist als ihr Gegenstand, gehört zu den Grundparadoxien und Gesetzen der Mediengesellschaft. Denn wer das Publikum, in Klammern die Wähler, erreichen will, muss ins Fernsehen. Wer im Fernsehen ist, muss sich den Gesetzen des Mediums anpassen, vereinfachen, banalisieren, nett sein, all diese Dinge. Was wiederum die Politiker und ihr komplexes Geschäft schlecht bis tölpelhaft aussehen lässt. Also sie stehen, die Politiker stehen dort und Politikerinnen stehen dort vor diesem Dilemma, das nicht aufzulösen ist, zumindest nicht so lange, wie diese Talkshows diesem, naja, immer wieder nach Quoten gierenden Aufbau irgendwie
Wann war der Meinungskasten, hast du gesagt?
2005. Also ich weiß jetzt nicht, ob vor oder nach dem Wahlsieg von Merkel.
Wann? Aber 2005. Wann wurde die AfD gegründet? Wann war die AfD das erste Mal in Talkshows? 10 Jahre später? 2012 wurde sie gegründet.
Ja, 2012.
2015 hat sie die ersten Wahlerfolge gehabt, kam dann so langsam.
Übrigens ja noch unter einer ganz anderen Prämisse.
Ja,
ne?
Klar. Das war die wollten aus der EU raus. Ja,
genau.
Ich meine, letzten Endes war das Nationalistische da auch schon dran. Da merkt man auch, dass bei der Gründung Putin seine Finger mit dem Spiel hatte, weil Putin ist natürlich ein absoluter Gegner der EU, der will die EU zerstören. Er hat ja auch den Brexit finanziert, beziehungsweise die Kampagne für den Brexit entscheidend mitfinanziert. Das weiß man ja alles, die Putin-Trolle in St. Petersburg, die da sitzen in den Trollfabriken und Sachen verbreiten.
Trollfabrik ist ein schönes Wort.
Ja, ja, das ist man kennt das Gebäude, man weiß, wo das ist oder wo es zumindest vor ein paar Jahren noch war. Wahrscheinlich ist das inzwischen gewachsen und die mussten umziehen, weil es jetzt eine größere Firma ist. Aber Tatsache ist, dass Putin da überall mitgemischt hat und dass er die Meinung mit und dass er die AfD auch mitfinanziert hat. Bei einzelnen AfD-Politikern ist es nachgewiesen. Da sind wir also juristisch völlig auf der sicheren Seite. Und es ist also so, dass die dann in die Talkshows waren, die waren nicht mehr nett. Die waren nicht mehr nett. Ja? Die haben Ausländer nicht mehr als unsere ausländischen Mitbürger bezeichnet, sondern als Asylbetrüger und was weiß ich nicht alles.
Ja, man erinnere sich an diese scheußliche Szene, wo ein gewisser Björn H. diese Deutschland, Deutschland-Fahne auf seinem Sitz ausgebreitet hat. Also diese Arschlöcher gehen ja in diese Talkshows mit dem Vorsatz zu provozieren.
Und er war eingeladen von einer Redaktion, die sich von ihm Einschaltquote und Krawall. Genau. Und Krawall. So, und das ist, und deshalb sage ich, die Struktur ist es.
Die Struktur. Aber im besten Fall, Wolfgang, und da würde ich dir gleich auch gerne nochmal ein Beispiel nennen, auch wieder aus Lanz. Im besten Fall demaskieren sich diese Penner doch selbst und zeigen
nur für die, die es eh schon wissen.
Ja, ich wollte gerade sagen, und zeigen dem mündigen Bundesbürger, was für Vollidioten und unwählbare Minusmenschen diese Leute eigentlich sind.
So, jetzt Sache, wo ich ein paar Zahlen gerade im Kopf habe. Jetzt stell dir vor, du bist Tischlergeselle, 35 Jahre alt. Ja, hast keine Lust gehabt, einen Meister zu machen. Und als Meister lohnt sich auch nur, wenn du einen eigenen Betrieb aufmachst, weil so viel mehr verdienst du als Meister tatsächlich gar nicht, wenn du angestellter Meister bist. Da lohnt sich die Meisterschule kaum, weil die kostet richtig Geld. Du bist also Tischlergeselle. Was denkst du, was du verdienst?
Als Tischlergeselle heutzutage, meinst du? Ja. Ah, gut, brutto. Netto oder brutto? Also netto wahrscheinlich.
Netto zählt, Netto zählt.
1600.
Ja, da bist du netto im ersten Gesellenjahr. Du wirst schon deine 2-2-2-3 verdienen. Aber in dem Alter, 35 Jahre, hast du in aller Regel auch eine Familie zu ernähren. Ja, du hast meistens Kinder. Du schaffst also den ganzen Tag, von morgens 7 bis nachmittags um 4, mit Pausen, dann kommst du nach Hause. Deine Frau kommt vielleicht um 18 Uhr aus dem Krankenhaus, wo sie als Krankenpflegerin arbeitet und so weiter. Ihr habt zwei Kinder, ihr braucht also mindestens mal eine Vier-Zimmer-Wohnung, die kostet 1400 Euro im Monat allein. Da ist dein Nettogehalt ist dann zu 70% weg, dann das erste. Da ist noch kein Essen gekauft, da ist noch kein Urlaub finanziert, da ist kein Auto finanziert, da ist nichts finanziert. Das heißt, du bist die ganze Zeit am Knapsen, musst wahrscheinlich am Wochenende Schwarzarbeit machen, um überhaupt rumzukommen, musst also bei irgendwelchen Bekannten ein Schlafzimmer machen oder was weiß ich nicht, und dein Chef ist nett und erlaubt dir Zugang zu den Maschinen in der Firma am Wochenende. Wie viel Zeit hast du, dich schlau zu machen? Wie viel Zeit hast du, Dennis, täglich im Internet zu recherchieren über aktuelle politische Themen? Wie viel Zeit habe ich, und ich sage das offen, das sind schon, ich habe da ein paar Stunden Zeit jeden Tag. Ja, ich habe erwachsene Kinder, die muss ich nicht mehr füttern, für die muss noch ein bisschen zahlen, aber das macht der Dauerauftrag beim auf dem Girokonto. Da muss ich mich auch nicht drum kümmern. Und ansonsten bin ich hier in meinem Haus zusammen mit meiner Frau. Wir arbeiten beide tagsüber. Und wenn ich zwischendurch bei, ich habe keinen Chef, der mir über die Schulter guckt. Ich muss keinen Hammer schwingen. Ich habe keinen Kunden, bei dem ich da stehe, um irgendwelche Schränke einzubauen. Mir guckt keiner drüber. Wenn ich gerade zwei Stunden keinen Bock habe, dann schaue ich mir irgendwelche Sachen an und informiere mich über, was ich gerade lustig bin im Internet. Und das Schöne ist, dass das in meinem Beruf als Game Designer immer auch irgendwo hilfreich ist, wenn ich wieder ein Game Designer, egal was ich lerne. Ja, bin ich also in einer sehr gesegneten Position. Ich wette bei dir, du hast auch ein paar Stunden Zeit, jeden Tag zu gucken, wenn du Lust hast. Dieser Tischler, nein. Der ist nicht dümmer als wir. Der hat nur viel weniger Zeit, sich zu informieren. Und dann hockt er sich um 20.15 Uhr, ja, ziemlich fertig vom Tag, Kinder sind endlich im Bett, ja, hockt er sich mit seiner Frau vor den Fernseher und dann sieht er sowas. Wie viel Information zieht er raus, die er wirklich weiterverarbeiten?
Ich glaube, das ist ein bisschen unterkomplex gerade. Also der Tischler, den ich kenne, oder den kenne ich nicht, aber den ich mir vorstelle, wenn der sich abends Maybrit Illner, Lanz, Maischberger oder Hart aber fair anguckt und nicht nur einmal, weil ihn zufällig gerade das Thema interessiert, sondern immer wiederkehrend, weil er gerne politische Talkshows guckt, der Tischler liest auch die FAZ, der Tischler hat auch ein Abo vielleicht von der New York Times auf seinem Handy.
Von diesem Tischler rede ich nicht. Und das ist übrigens ein sehr seltener Tischler, den du da gerade zitierst. Und das weiß,
nein,
und das
weiß ich. Was ich sage, Wolfgang, ganz kurz bitte. Was ich damit sagen will ist, wenn ich politisch interessiert bin und ein Mindestmaß an politischem Interesse musst du haben, damit du dir diese Sendung anguckst. Wenn dir Politik am Arsch vorbeigeht, ja, guckst du die Sendung sowieso nicht.
Diese Leute,
das heißt,
ich argumentiere, dass diese Leute
keine Zeit haben. Lass mich doch mal kurz. Nee, aber da, ja. Und das möchte ich, das glaube ich nicht. Warum sollte der Tischler keine Zeit haben, um sozusagen, wenn er die Zeit hat, abends eine Talkshow zu gucken, hat er vielleicht auch die Zeit in der Mittagspause auf diesem Ding hier, sich die FAZ durchzulesen oder die New York Times oder welche Medien konsumierst du? Was würdest du sagen, was sind die, sind seriöse Tageszeitungen, die man sich reinziehen kann? Mach mal Name-Dropping hier, keine Ahnung. Ich finde die FAZ ganz cool, ich finde die Süddeutsche gut. Es gibt damit viele gute Zeitungen.
Es gibt einige, gute Zeiten. Der Guardian ist in jedem Fall noch dabei.
Genau.
New York Times, wenn du Englisch kannst, was möglicherweise beim Tischler an der Englischqualifikation scheitert, nicht längst nicht bald, sind sehr viele, die Abiturienten sind und das können. Das Problem ist, dass dein tägliches Leben dich erschöpft an der Stelle. Dein tägliches.
Aber das heißt doch nicht, dass du dir trotzdem nicht die Informationen, die dich interessieren. Nochmal, wir reden ja hier von einem persönlichen Interesse. Dieser Mensch ist doch jetzt auch scheißegal, ob der Tischler ist oder Bäckerei-Fachverkäufer oder ob der bei Aldi hinter der Kasse sitzt. Es geht ja offensichtlich bei dir jetzt um den Zeitaufwand, den er aufbringen müsste, um sich zu informieren. A, glaube ich nicht, dass das so viel Zeit, demjenigen kostet oder diejenige kostet, sich zu informieren, weil heutzutage eh alles über Smartphone konsumiert wird, und das Smartphone haben wir permanent bei uns. Punkt zwei ist, es ist doch letztlich so, wenn ich an Politik Interesse habe, dann ist das ein Faible meiner persönlichen Interessen. Und dann decke ich mich doch mit Informationen zu. Dann versuche ich doch so möglichst breit mein Wissen zu erweitern.
Und da würde ich jetzt behaupten, dass das unterkomplex ist. Weil es kann ja sein, dass ich mich für Politik interessiere, aber als erstes muss ich ja im Leben mal das machen, was die Familie hält. Geld verdienen.
Ja, arbeiten. Aber das schließt das andere doch nicht aus.
Lass mich doch erzählen. Arbeiten, mich um die Kinder kümmern, noch mehr arbeiten, damit die Rechnungen bezahlt werden können, weil so eine Familie teuer ist. Und dabei erlöschen nach und nach, und das hat jeder erlebt, der so eine Arbeit macht, erlöschen dann Hobbys. Beispielsweise hören viele auf, Sport zu treiben, die vorher sehr viel Sport getrieben haben. Einige hören auf, ein Musikinstrument zu spielen, andere hören auf. Die interessieren sich nach wie vor eigentlich für Politik, aber abends sind die müde. Da können sie nicht mehr. Da ist der Kopf auch leer. Und das ist ja jetzt keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern das ist einfach die Menge an Arbeiten, die du erledigen musst, damit die Familie überhaupt existiert, diese grundlegenden Sachen, ja, die frisst an der Zeit, die wir haben, beispielsweise, um uns politisch zu informieren. Das tut sie einfach. Und je mehr das ist, desto stärker wird das eigentliche Interesse an einem Thema beschädigt, beziehungsweise nicht beschädigt, sondern die Möglichkeit, diesem Interesse nachzugehen, wird beschädigt. So, jetzt sage ich nicht, dass jemand, der sich sehr für Politik interessiert hat, gar keine Möglichkeit mehr hat, sich dafür, sich daran zu machen. Aber der normale Mensch in Deutschland interessiert sich nicht wirklich für Politik. Die allermeisten Menschen, die du fragst, werden sagen, ach komm, Politik.
Ja, ja, da gebe ich dir recht. So. Das genau. Sehe ich auch so.
Diese Menschen wählen aber auch. Ja, und der Faschismus will nicht die Leute überzeugen, die sich für Politik interessieren, weil sie genau wissen, dass das ein zu dickes Brett ist. Die wollen die Leute abholen, die sich nicht für Politik interessieren. Der Faschismus braucht das Apolitische. Der Faschismus braucht, dass die Bevölkerung erstmal entpolitisiert wird. Ja? Dass keine Aufmerksamkeit mehr herrscht für Fragen wie Gleichheit, Gleichheit des Verdienstes oder der ökonomischen Möglichkeiten, gleiche Rechte und so weiter. Die Leute müssen letzten Endes sagen, das ist ja eh alles nur noch ein, und da ist eben das Problem, wenn dann bei diesen Menschen das Gefühl entsteht, ich habe keine Ahnung, was da war ist und ich habe auch keine Zeit, mir das anzuhören, das interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Aber der da wirkt überzeugend. Genau das, was die, was da auch gesagt worden ist. Das, was wahr scheint, das, was logisch scheint, das wird dann geglaubt. Und so werden die eingefangen, weil die Wahrheit ist komplex. Die Wahrheit ist immer komplex. Das, was eigentlich deine Entscheidungsgrundlage sein sollte, ist komplex, braucht Zeit und braucht Ruhe, um es nachzuvollziehen. Und weder die Zeit noch die Ruhe wird in den politischen Talkshows heute einem Thema gegönnt. Und deshalb fördern sie vor allen Dingen bei den Menschen, die dafür eh empfänglich sind, das Gefühl, dass das alles nur ein heilloser Streit ist, in dem es keine Wahrheit gibt, kein richtig oder falsch. Und dann wird demjenigen geglaubt, der die beste Geschichte erzählt.
Das ist, und an dem Punkt unterscheiden sich unsere Ansichten und vor allen Dingen auch unsere Wahrnehmung dieser Talkshows. Also ich zum Beispiel empfinde das ist ja total interessant und spannend, wie zwei Menschen die gleiche Sache aber völlig unterschiedlich empfinden können. Ich empfinde diese Talkshows vor allen Dingen in den letzten Jahren als durchaus bereit, ein Thema von ganz, ganz vielen verschiedenen Seiten zu beleuchten.
Da beginnt das Problem. Es sind so viele verschiedene Seiten.
Naja, nur warte doch mal eben, Wolfgang. Ja. Du wolltest mich nicht immer unterbrechen.
Entschuldigung. Wollte ich nicht unterbrechen, ich wollte nur etwas einwerfen, dich danach weiterreden lassen.
Darfst du ruhig weitermachen. Davon lebt dieser Podcast. Es lebt, also diese Talkshows versuchen, ein Thema von mehreren Seiten zu beleuchten und das auch wiederkehrend. Ein Beispiel und dann komme ich nochmal auf ein anderes. Ich habe in den letzten Wochen viel über den Ukraine-Russland-Konflikt gelernt. Aus freien Stücken, weil mich das Thema natürlich aufgrund der Aktualität und aufgrund der Scheußlichkeit dieses Krieges interessiert. Ich kann nicht von mir behaupten, dass mich das, und da muss ich ganz ehrlich sein, und das gebe ich jetzt auch mal wirklich hier vor unseren hunderten Hörerinnen und Hörern zu, mich hat das vorher überhaupt nicht interessiert. Diese ganzen Konflikte, diese ganzen schwelenden Konflikte, die es in der Welt gibt, haben mich nie interessiert. Weil ich immer der Meinung war, ich versuche den Krieg auszublenden, damit in meinem Kopf Frieden herrscht. Ja. So etwas vereinfacht gesprochen. Und habe mich aber in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und habe das Gefühl, wo vorher 0% Wissen war, sind jetzt zumindest 5% Wissen. Und dieses Wissen, diese 5%, habe ich mir durch die Talkshows drauf geschafft, habe mir durch Mr. Wissen to Go drauf geschafft, der, wie ich finde, komplexe Themen sehr verständlich und gut erklärt, dass auch so ein Depp wie ich sie versteht. Und habe das Gefühl, dass ich ein bisschen schlauer bin als zuvor. Nach deiner Hypothese müsste ich ja total verwirrt sein und und hier sitzen und schwitzen und überhaupt nicht mehr wissen, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit und was nicht. Vielleicht hat der Russe doch recht, vielleicht ist Putin ja gar nicht so ein übler Typ. Wenn das alles so defizitär berichtet würde, wie du es darstellst, dann müsste ich doch total verunsichert sein und total...
Nein, weil du Zeit hast, im Internet zu gucken. Du hast Zeit, weiter nachzuforschen. Du hast Zeit, Dinge zu lesen. Du nimmst dir das Thema vor und beschäftigst dich damit. Und in dem Augenblick ist das. Aber wir haben, und das lässt sich mit Sicherheit statistisch auch nachweisen, wobei ich diese Statistik jetzt nicht hier habe. Wir haben einen erheblichen Anteil Menschen in Deutschland, die eigentlich mit Politik nichts zu tun haben wollen, die aber trotzdem entweder wählen gehen oder eben nicht wählen gehen, was die Sache nicht viel besser macht.
Auch. Ja, aber was wird's denn für diese Menschen? Also, wenn man jetzt mal, die Menschen gibt's natürlich. Ich wüsste auch nicht, wie man, in welcher Größenordnung man diese Menschen beziffern müsste.
Wenn diese Menschen in so eine Talkshow reingucken, kommen die hinterher dümmer raus, als sie reingegangen sind. Und das ist nicht die Aufgabe dieser Talkshows.
Das ist eine steile These. Na gut, das ist der Podcast der steilen Thesen, aber das. Aber das kannst du, also du sagst das jetzt, aber du hast gar nicht die Möglichkeit, das zu falsifizieren, weil das wir wissen schlechterdings überhaupt nicht, ob diese Menschen nicht vielleicht doch schlauer rausgehen als vorher. Das ist deine Annahme, das ist deine Grundannahme.
Fangen wir mal an mit dem Ukraine-Konflikt. Wenn du jetzt rumgehst und fragst in Deutschland, wann hat dieser Krieg begonnen? Was werden die meisten antworten?
Die meisten werden wahrscheinlich antworten im Februar, was falsch ist.
Genau. Er hat schon im Februar angefangen, aber 2014.
Ja. Ja. Das so. Wahrscheinlich sogar noch eher. Da wird es noch mehr Sachen als die Annexion der Krim gegeben haben.
Ja, aber das war die erste offiziell kriegerische Handlung.
Ja, ja so. So. Das haben viele nicht mehr auf der Uhr. So, natürlich genau. Nicht.
Das haben viele nicht mehr auf. Das heißt inzwischen möglicherweise wieder ein paar mehr, weil damals haben wir uns ja doch schon ein bisschen aufgeregt. Aber das hat unsere Bundesregierung beispielsweise nicht davon abgehalten, noch 2014 die Nord Stream 2-Sache einzufädeln. Ja? Danach. Nicht davor. Und dann kam er nicht mehr zurück. Danach. So. Wie viel Aufschrei hat das gegeben? Erinnerst du dich da an irgendeinen Aufschrei?
Nee.
Da war,
also ich
da,
erinnere mich nicht, das da heißt nicht, dass das es ihn nicht gab.
Da war nämlich schon das Narrativ eingedrungen, ganz tief in die Gesellschaft. Auch befördert durch Talkshows. Dass die Krim ja immer russisch gewesen war und Russland sich letzten Endes nur zurückholt, was Russland sowieso gehört. Was A, historisch falsch ist und B, mit dem internationalen Völkerrecht nichts, aber auch gar nichts zu tun hatte, weil Russland hatte die Ukraine anerkannt.
Also glaubst du mit anderen Worten, dass das der Tenor dieser Sendung war, dass das nein, schon
nein,
okay
nein,
ist?
Nein, da wurde nur das Narrativ gestreut. Und das wurde übrigens gerne von der deutschen Linken und auch von der deutschen Rechten immer wieder erwähnt. Dass ja A, in der Ukraine, das sind ja Faschisten, die gegen die Russen kämpfen, die russische Mehrheit im Donbass, die keine Mehrheit.
Die gibt's da auch, ne? Das müssen wir nicht verschweigen.
Moment, stopp, es gibt aber, da Faschisten. Es gibt da ein paar Faschisten, ja, das ist richtig. Das sind aber bei der letzten Wahl deutlich weniger gewesen als im Deutschen Bundestag.
Vor allem paramilitärisch operierende Faschisten.
Ja, aber auf Bataillonsstärke. Weißt du, wie viele Bataillonen sind? Das sind ein paar hundert.
Ich glaube,
es war mal ein Regiment und das wurde in diesem jahrelangen Bürgerkrieg auf eine Bataillonsstärke zusammengeschossen. Und jetzt ist es wieder größer geworden, weil da jetzt Leute reingedrückt werden, auch von der Regierung, die aber keine Faschisten sind. Das heißt, es kann sein, dass dieses Azov-Regiment oder Azov-Bataillon inzwischen mehrheitlich gar nicht
genau das
besteht. So, aber das Entscheidende war, dann wurde gesagt, ja, das ist ja eigentlich ein Bürgerkrieg da im Donbass. Und das war kein Bürgerkrieg. Das war ein kleiner Splitterhaufen von Separatisten. Als nämlich in den 90er Jahren zu einer Abstimmung kam, in jedem Landesteil der heutigen Ukraine, ob man zur Ukraine will oder nicht, haben auch im Donbass über 70% der Menschen dafür gestimmt, zur Ukraine zu gehören und nicht zu Russland. Über 70% der Menschen, obwohl da mehrheitlich Russisch gesprochen wird.
Und das liegt an?
Das liegt daran, dass sie genau wussten, was für ein Scheiß Russland ist.
Mhm.
Ja?
Klar.
Und weil die hofften, mit der Ukraine eine Aussicht zu haben, aus diesem Unfug rauszukommen irgendwann mal. Und das ist ja auch heute noch. Und auch heute ist ja durchaus nicht so, dass die russischen Soldaten, die jetzt im Donbass stehen und die übrigens immer diesen Bürgerkrieg weiter befeuert haben, und ohne die wären diese Splitter-Separatistengruppen verloren gewesen, ohne die russische Einmischung. Ganz viele Russen, russisch sprechende Ukrainer, haben gesagt, nee, ich kämpfe für die Ukraine. Das sind mehr. Ja, weil da eben noch schon in den 90er Jahren 70% gesagt haben, nein, wir wollen zur Ukraine. Kann man nachlesen. Den Link kann ich dir hinterher schicken. In kleinen anderen Landesteilen war es nochmal ganz anders. Ja, im Westen waren das 98% oder sowas. Aber 70%, das ist eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Es wurde aber das Narrativ immer wieder erzählt. Und es auch damals in den Talkshows unwidersprochen. Also unwidersprochen zumindest von der Moderatorenseite, dass das Ganze ein Bürgerkrieg sei und dass die Krim immer schon russisch gewesen wäre und so weiter. Und so konnte dieses Narrativ einsickern und konnte tatsächlich Fuß fassen in der deutschen Meinung, als zumindest vertretbare Meinung, die dann auch von relativ starken Kreisen vertreten wurde. Und deshalb wurde dann auch Nord Stream 2 und so weiter, ja, also das mit Russland, letzten Endes ging man davon aus, wir gewöhnen uns jetzt dran, dass sie die Krim annektiert haben und in 20 Jahren redet da keiner mehr drüber. Das war so das politische
Kapitel. Wenn man dieses Narrativ mal weiterdenkt, dann hätte es dann natürlich aber auch dann, wenn das so in dieses Unterbewusstsein der Bevölkerung eingesickert wäre, genau diese Denkweise, dann hätte die Bevölkerung jetzt aber wahrscheinlich auch mit etwas mehr Verständnis für Russland reagiert, aber es tat sie ja nicht. Nee.
Am Anfang war das ja noch so. Die Wagenknecht hat ja noch 2 Tage vor dem Einmarsch behauptet, da wird es keinen Einmarsch geben.
Ja, aber die hat auch einen Sprung in der Schüssel, die Frau.
Ja, aber die hat auf YouTube, wenn die ein Video macht, hat die sofort 1 Million Leute, die sich das Video angucken. Glaubst du, das sind Amis? Die redet Deutsch.
Ja, touché. Die hat schon eine verdammt hohe Reichweite.
Das sind eine ganze Menge. Ich sag nicht, dass das die Mehrheit ist in Deutschland. Tatsache ist aber, da hatte eine völkerrechtswidrige Annexion stattgefunden und eine zweite völkerrechtswidrige Annexion wurde versucht, 8 Jahre lang. 8 Jahre lang. Und wir haben weiter mit Putin Geschäfte gemacht als Land, weil eben es nicht klar war, die öffentliche Meinung nicht, jetzt ist sie deutlich klarer, weil jetzt lässt sich das nicht mehr verteidigen. Ja, es gibt jetzt immer noch ein paar Verwirrte, aber da weiß jetzt jeder, das sind Verwirrte und die würden wahrscheinlich auch jetzt in jeder Talkshow sofort aufs Studio gejagt, wenn die sagen, ja, aber die Ukrainer sind alles Faschisten. Jüdischen Präsidenten, demokratisch gewählt. Mit 70%, über 70%, weil er versprochen hatte, gegen die Korruption vorzugehen. Es ist diese Erzählung, die da einsickern und die dann, obwohl sie Minderheitsmeinung sind, Fuß fassen, die sind gefährlich. Weil diese Erzählung, jemand, der sich nicht wirklich drum kümmern kann, der sich da nicht wirklich in die Wissenschaftlichkeit, in die faktische Lage einarbeiten kann, letzten Endes orientierungslos lassen und dadurch genau das schaffen, was wir jetzt in den USA als so unglaublich zerstörerisch sehen, nämlich, dass man sich nicht mal mehr auf Tatsachen einigen kann in einer Diskussion, auf objektive Tatsachen. Ja, dann behaupten republikanische Senatoren, das wäre kein Putschversuch gewesen am 6. Januar. Das wäre nur eine ganz gewöhnliche Demonstration gewesen.
Und bei Lanz sitzt der Cop, der an dem Tag Dienst hatte.
Ja.
Und darf wirklich in erschütternder Ausführlichkeit berichten, wie er auch noch eine Herzattacke während des Angriffs bekommt. Ja. Und Lanz korrespondiert ständig mit seinem Mann in Washington, der mit dem Elmar Tönnesen, glaube ich, heißt er, der live berichtet von den Ausschreitungen und gerade bei dieser ganzen bei der ganzen Trump-Wahl, bei den Wahlen 2020, da hatte ich wirklich das Gefühl, super informiert zu werden von den Öffentlich-Rechtlichen, was die Hintergründe, was Trumps eigentliche, was seine Vorstellungen von Macht sind, was seine despotischen Fantasien angeht und so weiter und so fort. Da hatte ich wirklich ein gutes Gefühl. In den USA sieht das völlig anders aus, das ist richtig. Aber hier zum Beispiel, was diese, was Trump angeht, kann man, finde ich jedenfalls, den deutschen Polit-Talkshows keinen Vorwurf machen.
Das interessiert die Störer auch erstmal wenig, wie Trump in Deutschland gesehen wird, weil Trump wird in Deutschland nicht gewählt. In Deutschland interessieren dann deutsche Themen. Corona, da haben wir die Störer gehabt. Flüchtlinge, sie versuchen es ja jetzt wieder, den Ukrainern in die irgendwas anzuhängen. Das kommt zwar, das kommt zwar jetzt in den Talkshows nicht mehr so vor, da haben die ihre Lektion gelernt, aber 2015, 16 waren die deutschen Talkshows einer der Haupttreiber des Aufstiegs der AfD. Weil in jeder Sendung so eine AfD-Fratze saß und die einfachen Parolen von den Syrern, da lässt sich es natürlich auch einfach machen, das sind schon mal Moslems und die sind irgendwie auch dunkelhäutig und so weiter, dass das alles Vergewaltiger sind und so weiter. Ja, das war eine einfache Geschichte.
Da gehe ich mit.
Die schnell geglaubt wurde. Und es wurde, diese Geschichte wurde nicht verhindert, sondern es wurde immer wieder eine Plattform für diese Geschichte geliefert, damit der Krawall da ist und damit man unter der beinahe obszönen Schutzbehauptung, man muss halt allen Meinungen Raum bieten, allen Parteien. Nein, muss man nicht. Man muss dem Faschismus keinen Raum bieten. Man darf ihm keinen Raum bieten, keinen Millimeter. Jetzt ist das anders, da scheinen die etwas gelernt zu haben. Aber du hörst aus dem AfD-Umfeld natürlich jetzt auch, wenn du mal in die sozialen Netzwerke guckst, ist jetzt nicht unser Thema, die versuchen es nach wie vor. Bei Corona ist da relativ viel gelungen. Was waren die Aufreger davor? Man vergisst es ja schon wieder.
Vor Corona, also Klimawandel.
Klimawandel. Überall sitzt dann irgendjemand da, der dann behauptet, entweder beim Klimawandel, entweder es gibt ihn nicht, oder wenn es ihn gibt, ist er nicht menschgemacht, oder wenn er menschgemacht ist, ja, dann kann man auch nichts mehr tun, dann muss man damit leben.
Da muss ich jetzt gerade ganz kurz, weil das nochmal zu einem Beispiel führt, was ich vorhin schon anbringen wollte, Thema Klimawandel. 2019 saß, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, in meinen Notizen hier. Im April 2019 saß der Politiker Reil von der AfD bei Markus Lanz zusammen mit Kevin Kühnert von der SPD, damals noch Juso-Chef, glaube ich. 2019 war er noch Juso-Chef, denke ich. Reil hat in seiner wirklich fast schon tölpelhaften Art und Weise über den Klimawandel übelst Lügen verbreitet. Lanz war zu dem Zeitpunkt noch, also hat ihm viel zu viel ausreden lassen, da gebe ich, es war, er hat auch immer kritisch nachgefragt und so und sich so kritisch nach vorne gebeugt, wie Lanz halt so ist. Aber der eigentliche Gewinner dieser Reihe und dieser Sendung war Kevin Kühnert.
Aus deiner Sicht.
Aus meiner Sicht, ja, ja. Aus meiner Sicht. Reil kann nicht der Gewinner gewesen sein. Auch nicht aus deiner Sicht, Wolfgang, weil der hat sich als absoluter Nullpeiler geoutet. Der hat sich als Schwachkopf geoutet und als lügenerzählendes, ja, ich will ihn jetzt nicht beleidigen, deswegen klemme ich mir das Wort.
Das ist schwer, Reil zu beleidigen. Das meiste ist wahr.
Also insofern, er hat die Maske fallen lassen. Er war ja immer so auf Kumpeltyp, ne? Er war ja so ein Typ, der immer gesagt hat, der kommt ja, glaube ich, aus Essen oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Ich will jetzt auch keinen Unfug erzählen, aber ich meine, so
ein Hinterkopf zu haben, dass er
so ein Pottkid ist und sicher hat sich immer so.
War übrigens Sozialdemokrat lange, ne?
Das ist ja übrigens aber auch etwas, das kann man ganz, ganz häufig beobachten. Ne? Mhm. Auch bei ganz, ganz Hardcore-Faschos. Ich erinnere mich an diesen Anwalt von früher, der auch erst Sozialdemokrat war und dann irgendwann bei der NPD gelandet ist, als der große Strafverteidiger der Nazis. Also mir fällt der Name jetzt nicht ein, ist auch egal, der ist auch schon lange tot. Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu. Das ist ja wirklich ein Phänomen, das beobachtet man häufiger. Könnte man auch mal drüber sprechen, warum die Sozialdemokraten oder die freiheitlichen Demokraten oder die Christdemokraten ihre eigenen Leute an die Faschos verlieren. Das wird wahrscheinlich nicht an den Talkshows liegen. So. Der Reil hat sich derartig der Lächerlichkeit preisgegeben, dass es für mich als interessierten Zuhörer, der nie der AfD nahe stand, der die auch nie gewählt hat, aber der immer gedacht hat zu dem Zeitpunkt noch, naja, also vielleicht wird denen ja auch so ein bisschen Unrecht getan, man schwingt die Nazi-Keule vielleicht ein bisschen zu stark, man ist vielleicht, ich bin ja auch durch meine Arbeit ein gebranntes Kind, was diesen Nazi-Vorwurf angeht und so, da hatte ich immer gedacht, naja, lass mal, Also vielleicht sind die sind nicht wählbar für mich, aber vielleicht sind die einfach nur dieses Stückchen rechter als die CSU und damit ja eigentlich sozusagen noch auf dem Boden des Grundgesetzes stehend.
Die Narration auf der rechten Seite ist eine ganz andere.
Und diese Illusion, die ich damals noch hatte, die hat Reil an dem Abend auch zunichte gemacht. Da wurde mir klar, das sind unwählbare Vollidioten.
Okay, für dich war es das. Die Narration auf der rechten Seite war aber tatsächlich eine komplett andere. Und ist es meistens, weil meistens stehen die einer Diskussion nicht gut da, weil die auch keine guten Argumente haben.
Ja. Naja.
Aber sie behaupten halt etwas und werden dann platt gemacht. Argumentativ platt gemacht, aber sie werden platt gemacht. Die Narration.
Und dann kommt die Märtyrernummer.
Dann kommt die Märtyrernummer. Ja, das darf man halt im Fernsehen nicht sagen. Dann wird man sofort mundtot gemacht und wird beleidigt und was weiß ich nicht. So. Und deshalb darf man denen überhaupt keinen Raum in der Debatte einräumen. Und wo wir jetzt dabei sind, an diesem Punkt, es gibt da diesen, ich vergesse mir den Namen, weil ich mich weigere, mir den zu melden. Wie heißt der noch? Das ist ein Schwabe, lebt auf einem angeblichen Rittergut, ist ein Bauernhof. Im Sächsischen jetzt, ist nicht selbst in der AfD, glaube ich, ist aber, bringt eine Zeitschrift raus namens Sezession, und darüber google ich das jetzt, damit wir den Namen haben. Und dann haben wir nämlich gleich den Namen. Der lässt sich von seiner Frau und seinen Kindern siezen.
Das ist schon direkt bei mir unten durch, der Typ.
Ja.
Also.
Moment, warum ist hier Wikipedia? Das
muss ich gar nicht mehr über den wissen.
Ja, genau. Wir können ja ein bisschen rausschneiden dann, ne?
Vielleicht lasse ich es auch drin.
Sezession, Zeitschrift, eine neue rechte Theorie. Ich will keine Werbung dafür machen. Keine Angst. Götz Kubitschek ist einer der Vordenker, sehr in Anführungsstrichen, der neurechten Bewegung in Deutschland. Sprich, er ist ein knallharter Faschist, der in der Lage ist, auch mal einen Satz ohne Rechtschreibfehler und grammatische Fehler in die Kette zu bringen. Von diesem Mensch stammt ein Zitat, in dem er eben sagt, dass es nicht darum geht, den Diskurs zu bestimmen. Es geht darum, den Diskurs zu zerstören. Es geht darum, nicht darum, die Wahrheit zu sagen, sondern es geht darum, den Begriff der Wahrheit unmöglich zu machen. Ja? Und genau das passiert da, zumindest für die anfällig sind. Und die wenden sich ja immer nur an die anfällig sind. Und ich weiß nicht, ob das genetisch ist oder ob das von Gesellschaft zu Gesellschaft auch verschieden ist, aber es gibt nun mal circa 30% autoritär geprägte Charaktere in unserem Land. Die gab es in den 20er und 30er Jahren, da waren es vielleicht 35%, jetzt sind es vielleicht 25, aber so um die 30%. Changiert das eigentlich in allen Gesellschaften der Welt. Es wird auch in Russland nicht viel mehr sein. Das sind Menschen, die strukturell autoritär geprägt sind. Das heißt, die suchen nach Führerfiguren, die suchen nach einfachen Lösungen, die suchen nach jemandem, der ihnen sagt, da lang. Und wenn ihnen keiner sagt, da lang, dann versuchen sie, sich zu dem Menschen zu machen, der sagt, da lang.
Aber dann stecken die Medien doch in einem falschen Dilemma. Also deiner Meinung nach. Das ist ein falsches Dilemma deshalb,
weil... Nee, ich glaube, sie müssen nur bewusster dran gehen. Ich glaube, sie müssen
wissen... Nee, warte mal eben. Also, ich meine, den Punkt noch mal eben.
Ja.
Falsches Dilemma deshalb, weil laden sie die AfD-Leute ein, ist es scheiße, weil man gibt den Leuten ein Podium, um ihre kruden Meinungen irgendwie in die Welt zu posaunen. Gibt man denen kein Podium, beziehungsweise Podium überhöht im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch das, was da passiert, gibt man denen nicht die Chance, sich in ihren Talkshows irgendwie zu produzieren und irgendwie ihre Meinung loszuwerden, dann geht die AfD hin oder Partei XY und sagt, wir werden ausgeschlossen, wir werden gecancelt, das ist Teil eines neuen Sozialismus in Deutschland und wir wollen...
Das muss man in dem Augenblick ertragen, was jetzt leichter geworden ist, weil wir ja inzwischen einen Verfassungsschutzpräsidenten haben, der nicht selber Faschist ist, wie der vorhergehende.
Sehr schön.
Und deshalb wird die AfD jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet oder ist zumindest Prüffall offiziell und darf das auch sein, darf das auch behaupten jetzt. Und das ist
aber falsches Dilemma ja deshalb, weil es ja laut deiner These noch eine dritte Möglichkeit gäbe. Was müssten die Medien denn tun?
So, sie müssen A, denke ich, ist mein Vorwurf an die Redaktionen dieser Shows, dass sie selbst als Redaktion unpolitisch sind. Die denken von der Quote her. Die denken nicht von der politischen Aufklärung her.
Aber die Quote ist ja qua ihrer Existenz immer was Unpolitisches. Also die Quote darfst, wenn du, das ist ja.
Ja, du benennst gerade exakt das Problem. Die Quote ist unpolitisch und deshalb müssen diese Reaktionen unpolitisch denken. Bei politischen Themen. Und wenn du an politische Themen unpolitisch drangehst, dann lädst du die Populisten und Faschisten ein.
Aber ist, kollidiert das nicht mit dem Gebot der Neutralität Nein. der Medien?
Nein. Die Medien, die in Deutschland, zumindest die öffentlich-rechtlichen, und wir reden hier gerade nur von Sendungen, die alle öffentlich-rechtlich sind.
Ja, ja, natürlich.
Die öffentlich-rechtlichen haben eine Aufklärungspflicht. Sie haben die Pflicht, den demokratischen Diskurs in Deutschland korrekt zu repräsentieren.
Ja, und das funktioniert nur mit allen Parteien, die diesen demokratischen Diskurs abbilden. Ja,
aber Klammer die
auf,
AfD.
Egal, Klammer auf, ja? Egal ob Wolfgang Walk und Dennis Diehl die AfD als nicht demokratisch Nein, ansehen, Klammer
Ja, die zu. AfD ist kein Teil des demokratischen Diskurses. Die AfD ist, und das wissen wir seit Götz Kubitschek, und das hat der 15 Jahren schon irgendwie gesagt, weil wir wissen, dass dieser Vordenker der AfD, der sich selbst so bezeichnet und der innerhalb der AfD auch ist ein großer Höcke-Spezi. Ja, innerhalb der AfD ist der Kubitschek
politisch. Ja, ich habe gerade den Wiki-Beitrag überflogen.
Eine philosophische Leitfigur. Jedenfalls wissen wir, dass es denen eben nicht darum geht, den demokratischen Diskurs zu führen. Es geht ihnen darum, den zu zerstören. Und deshalb dürfen wir sie am Diskurs nicht teilhaben lassen. Und dieses politische Bewusstsein, das hat diesen Redaktionen zumindest sehr lange gefehlt. Und ich hoffe, dass das jetzt mal da ist.
Aber das sehe ich fundamental anders. Sorry, ich sehe das fundamental anders. Ich finde, so, also ich will doch nicht in einer Demokratie leben, in der vom Volk gewählte faschistische Parteien aus dem demokratischen Diskurs mit faschistischen Methoden ausgegrenzt werden, damit die hinterher die Märtyrerkarte zählen können und sagen können, hier, das, was wir die ganze Zeit behauptet haben, stimmt, wir werden überhaupt nicht mehr als Teil des demokratischen Diskurses gesehen. Seht ihr das? Wir werden überhaupt nicht mehr eingeladen. Ja. Wir werden überall gecancelt und wir werden mundtot gemacht. Das ist doch dann genau deren Narration. Ja. Und die wird doch durch unser Verhalten dann auch noch befeuert.
Nein.
Ich will in einer Demokratie leben, in der
diese Argumentation fahren die doch seit ihrer Gründung ohnehin.
Ja, und genau das, darum geht es doch. Wir müssen die demaskieren.
Die saßen in den Talkshows und haben sich darüber beschwert, dass sie platt gemacht werden. Die saßen in jeder Talkshow, selbst als sie noch nicht mal im Bundestag saßen, bei dem Thema.
Ja, und dann sagen die Talkshow-Moderatorinnen und Moderatoren, was wollen Sie denn, Herr Meuthen? Oder der ist ja schon nicht mehr in der AfD. Oder Frau Weidel, Sie sitzen doch hier.
Sagt dir Poppers Toleranzparadoxon was?
Tatsächlich nicht, nee.
Okay. Karl Popper, großer deutscher Philosoph. Hat das 1945, glaube ich, hat das nach dem Krieg formuliert und hat gesagt, die Freiheit muss sich schützen oder die Toleranz muss sich schützen, indem sie gegen die Feinde der Toleranz intolerant ist.
Das klingt schlau und clever.
Und das war die Lehre aus der Art und Weise, wie in Europa die Faschisten an die Macht gekommen sind. Und dasselbe passiert gerade wieder. Zu viel Toleranz, zu wenig Bewusstsein überhaupt, dass bestimmte Dinge faschistische Narrative sind, dann lässt man sie zu Wort kommen, sie verbreiten sich, weil sie giftig sind, weil sie für Menschen, die sich nach einfachen Lösungen sehen, das Richtige sind, weil sie diese ganze Debattenkultur sowieso ankotzt, weil diese ganzen Debatten sind langweilig und nur Streit und so weiter. Wir brauchen mal einen, der wieder richtig aufräumt. Diesen Spruch höre ich, seitdem ich ein kleines Kind bin, immer wieder. Ja, es ist nicht so, dass wir heute auf einmal 15% Faschisten in diesem Land haben, weil die AfD wählen. Und vorher hatten wir nicht 15% Faschisten. Die waren immer da. Die mussten nur vorher, gab vorher keine Partei, die systematisch so groß geworden ist, groß gemacht wurde, durch eine apolitische Debattenführung wie die AfD.
Ich würde aber auch nicht sagen, dass 15% der Leute, die die AfD wählen, Faschisten sind.
20% Faschisten.
Ja, aber ne, jetzt mal, es gibt Leute, die sagen, alle Menschen, die AfD wählen, sind Faschisten.
Ja.
Also da würde ich auch nicht mitgehen.
Aus was für Gründen die vielleicht sonst AfD wählen, weiß ich nicht, aber wenn sie nicht aus, es mag ja sein, dass es Leute gibt, die AfD wählen, ohne überzeugt zu sein von dem, was die AfD macht. Die tatsächlich einfach nur immer noch als Protestwähler sagen, damit schiebe ich den großen Parteien einen rein. Bloß nach dem, was man jetzt über die AfD weiß, wenn man die dann immer noch als Protest wählt, dann ist einem der Faschismus als Alternative zu dem, was da ist, zumindest gleichwertig, wenn nicht überlegen.
Ja, oder man ist einfach auf dem rechten Auge völlig blind.
Ja, und was bedeutet das, auf dem rechten Auge völlig blind zu sein?
Das ist, macht die Sache nur noch schlimmer.
Dann ist man doch selbst klar. Recht, oder?
Also,
in dem Augenblick, wo ich sage, NSU, komm, das war doch jetzt nicht schlimm. Waren doch nur 9.
Ja, lass uns mal nicht die NSU, ja, das ist natürlich jetzt wieder ein Extrembeispiel. Ja, also lass uns ruhig bei der AfD bleiben, um das jetzt hier nicht zu derailen. Die klammern diese ganzen, weißt du, es gibt Menschen, die klammern diese ganzen, du kannst ja die AfD und Sexismus googeln und dann bekommst du eine ewig lange Palette an furchtbarsten sexistischen Aussagen von AfD-Mitgliedern. Und die Menschen, die die AfD wählen, Teile davon, klammern es einfach aus. Die machen da Scheuklappen. Hier, die sehen das nicht. Ja, und dann gibt's halt, dann kommt Whataboutism der feinsten Sorte. Ja, und die SPD, die hat doch auch Sexisten. Ohne einen Beweis anzuführen dafür natürlich, ne? Was ich damit sagen will, ist, ich habe das Gefühl, dass wir mit, ich verstehe, woher es kommt. Intellektuell kann ich nachvollziehen, dass man als Antifaschist, der ich auch bin, nicht durch meine Geburt, ich musste auch erst zum Antifaschisten werden, aber dass man als Antifaschist hingehen möchte und sagen möchte, mit denen will ich nichts zu tun haben und ich möchte nicht, dass diesen Menschen in der Öffentlichkeit, na warte doch mal, nein, man darf diesen Menschen kein Podium bieten, man darf diese Menschen nicht zu Wort kommen lassen. Das kann ich aus intellektuellen Gründen völlig nachvollziehen. Ich glaube bloß, und das ist meine These, dass das zu einem völlig gegensätzlichen Ergebnis führt, als das, dass man, was man sich eigentlich als Antifaschist wünschen würde. Nämlich, dass diese Menschen endlich von der Bildfläche verschwinden und zurück in ihre rechten Löcher krabbeln, aus denen sie gekrochen kamen. Schlag diese Leute mit Argumenten, schlag diese Leute mit Kunst. Danger Dance, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Eines der besten Stücke gegen die AfD, gegen Kubitschek, gegen alle diese ganzen Idioten, die meinen, sich mit irgendwelchen rechten Ideen zu brüsten, die das irgendwie auch noch als konservative Ansichten verkaufen wollen. Das ist Quatsch, das ist intellektueller Schwachsinn. Aber wenn wir diese Leute, und damit meine ich nicht den rechten Flügel, ich hab den Höcke schon lange nicht mehr in irgendeiner Diskussion sitzen sehen. Ich meine die in Anführungsstrichen gemäßigtere Mitte der AfD, die mit Meuthen jetzt auch ihr prominentestes Gesicht verloren hat. Wenn wir diesen Leuten aufhören, eine Chance zu geben, ihren Quatsch loszulassen, dann geht diese ganze Sache in den Untergrund und radikalisiert sich unter Umständen noch viel mehr. Ich würde sogar die These wagen zu behaupten, hätte es diese ganzen Talkshow-Auftritte nicht gegeben, hätte die breite Öffentlichkeit nie was von diesem rechten Flügel um Höcke und um diesen Glatzkopf von mit dieser Brille, der auch rausgeflogen ist aus der AfD, wie heißt der, ich habe den Namen vergessen, von dem Affen, hätte die breite Öffentlichkeit von diesem recht ultranationalistischen rechten Flügel nie irgendwas mitbekommen. Das hätte die Sache nicht besser gemacht, Wolfgang.
Das klingt alles gut, bloß spricht leider die Empirie komplett gegen dich. Und es gibt Empirie. Als Beispiel, und da gehe ich jetzt nach Amerika. In Amerika gab es bis in die 80er Jahre, glaube ich, hinein, Reagan hat das dann aufgehoben, ein Gesetz, das einer Radiostation, die einen Meinungsbeitrag hatte zu einem bestimmten Thema, auferlegt hat, dass die gleiche Zeitraum für eine Gegenmeinung zu diesem Thema gegeben wird. Dass jemand anders die gegenteilige Meinung oder eine andere Meinung zu dem Thema hat. Dieses Gesetz wurde aufgehoben. In dem Augenblick entstanden rechte Radionetzwerke. Ja. Und in dem Augenblick begannen die Rush Limbaughs und wie sie alle hießen, ihre Hetze zu verbreiten. Wie ein Lauffeuer haben die sich verbreitet. 1996 wurde Fox News gegründet.
Zu spät erst, echt?
Vorher war die Republikanische Partei eine konservative, sicher eine konservative Partei, kulturell konservativ, die wirtschaftlich liberal war, auch neoliberal. Die Demokraten waren ein bisschen weniger neoliberal, aber gerade in den 90ern, dann hat Carter das, nicht Carter, hat Clinton, ist auch auf den neoliberalen Flügel rüber. Aber erst in dem Augenblick begann, und das lässt sich wirklich zeigen, begann die Radikalisierung der Republikanischen Partei. Zum ersten Mal richtig auch für uns zu sehen, als Donald Rumsfeld auf einmal vom alten und neuen Europa sprach. Das Neue, damit meinte er das strukturell eher konservative Osteuropa, Polen und so weiter, die gerne mit den USA in den Irakkrieg gezogen sind. Da war übrigens auch die Ukraine mit dabei. Und das alte Europa, das waren die Bedenkenträger aus Deutschland und Frankreich, die gesagt haben, Moment, lass uns erstmal gucken, was hier überhaupt ist. Ja? Also Afghanistan, alles klar, wir wissen, dass von da aus die Terroristen kamen. Aber Irak, was hat der Irak damit zu tun?
Eine mutige Entscheidung nach wie vor, ne? Von so scheiße, wie man Schröder mittlerweile finden darf. Aber das muss man sagen, da muss man Hut ziehen.
Das war seine beste Entscheidung, das war sein bester Tag. Damals war schon eine Polarisierung zu sehen, auch in der amerikanischen Politik, die dann nochmal übertüncht wurde durch 9/11, aber die dann spätestens mit dem Wahlkampf von Kerry klar wurde, als eine Gruppe sich gründete und auch finanziert wurde aus konservativen Kreisen, woher genau, weiß man bis heute nicht, die massivste Lügen über Kerry verbreitet hat, über seinen Vietnam-Einsatz. Der Mann hatte, glaube ich, 2 Purple Hearts, das heißt 2 Verwundetenabzeichen und so ein, also der war hochdekoriert. Und die haben einfach behauptet, das hätte es alles gar nicht gegeben, diese Swiftboat-Einsätze und so weiter. Und deswegen ist bis heute in Amerika das Wort, er wurde geswiftboatet, steht für, da hat jemand erfolgreich Lügen über einen verbreitet. Das ist sprichwörtlich geworden in den USA. So, und entscheidend, wer war entscheidend bei der Verbreitung dieser Lügen? Fox News.
Ja, wahrscheinlich Fox News. Ne?
Wer hat Trump nach vorne gebracht? Fox News.
Fox News.
Wer hat die große Lüge verbreitet, dass die Wahl von Biden gestohlen wurde? Fox News.
Ja, Fox News.
Wenn du diese Leute machen lässt, dann kriegst du bürgerkriegartige Zustände, weil zu viele Leute da sind, die das gerne glauben, weil es irgendwie in ihr Weltbild passt, weil es einfach ist, weil es ein klares Gut-Böse schafft, ein anderes schafft. Was andere ist ja letzten Endes die Voraussetzung, um zu sagen, das ist jetzt faschistisch, ist, er schafft bewusst etwas anderes, das gehasst wird. Und dessen sind sich auch deutsche Medien, da sind da nicht unschuldig. Wir alle erinnern uns gerne an, das heißt, vielleicht bist du zu jung, aber ich erinnere mich nicht gerne, ungerne, an die Diskussion, wie über Arbeitslose hergezogen wurde, auf einmal in den 70er und 80er Jahren. Dann über die Harzer, das Wort alleine. Ja, wie da gesagt wurde, ja, die sind alle faul, die legen sich in die soziale Hängematte. Der Begriff soziale Hängematte alleine ist ein faschistisches Framing von Menschen, die gerade ein ganz hartes Schicksal trifft, nämlich, dass sie sich selbst nicht mehr...
Ja gut, aber der wurde auch von Politikern
ja, natürlich.
Ins Feld geführt. Ne? Und zwar, haben nicht die Medien ins Feld geführt, ja, haben die Politiker ins Feld geführt.
Aufgegriffen, Raum gegeben und so weiter. Ja?
Die Springerpresse natürlich.
So einfach. Das heißt, Faschismus beginnt ja viel früher als bei der AfD. Ja, und sehr viele Politiker, die heute noch hoch angesehen sind, wenn du genau guckst, die haben das bedient. Ja, und es gibt genügend Politiker in CDU, auch in der SPD, in der Linken sowieso. Ich glaube, die Grünen sind als einzige da unverdächtig, die dann eben von Wirtschaftsflüchtlingen geredet haben. Wirtschaftsflüchtlinge, was ist denn das? Was ist das überhaupt für einer? Das ist einer, der zu Hause nicht genügend zu essen hat, der verhungern würde und dann geht. Da würde ich auch gehen, wenn ich nicht genügend zu essen bekäme. Ja?
Den Fakt haben halt viele einfach außen vor gelassen, ne? Dass nicht immer nur Krieg die ultimative humanitäre Katastrophe ist, sondern auch Armut und Elend.
Guck mal, die haben alle Handys. Ja, Syrien war ein entwickeltes Land vor dem Krieg. Ja? Die hatten eine der besten medizinischen Ausbildungen auf der Welt. Syrische Ärzte waren auf der ganzen Welt gesucht. Ja. Das war kein Drittweltland. Ja, und selbst in Drittweltländern haben die Leute Handys heutzutage. Die leben nicht alle in Bambushütten. Ja, aber da wird eben auf diese Klischees wird immer angespielt. Und wenn dann eine Partei hingeht, wie es dann eben in Deutschland gemacht hat, die AfD, und dann so diese Grenze überschreitet, wo dann nicht nur letzten Endes faschistische Narrative erzählt werden, um eine politische Suppe zu kochen, die letzten Endes aber nicht wirklich faschistisch ist, weil sie schon noch Wahlen zulässt, demokratische Regeln akzeptiert, auch den friedlichen Machtwechsel akzeptiert. Wenn dann eine Partei entsteht, die das nicht mehr akzeptiert und diese Begriffe aber einfach aufnehmen kann und sagen, ihr meint das ja gar nicht so, wir meinen das wenigstens so und damit die Leute abholt, die eben auch Faschisten sind, in dem Augenblick ist es eben falsch zu sagen, wir müssen die aber zulassen, weil die sonst sagen können, wir werden gar nicht erst zugelassen. Das stimmt nicht.
Ich glaube, das ist wirklich, ich weiß, was du meinst. Und für die amerikanische Gesellschaft, / Medienlandschaft, würde ich das zu 100%
unterschreiben. Ja, aber auch hier haben wir heute eine faschistische Partei, die 15% generiert, und zwar regelmäßig bei Wahlen auf Bundesebene. Und die, oder 12%.
Ja, aber das ist nicht die Schuld der Medien, meines Erachtens. Das ist die Schuld der anderen Parteien. Es ist die Schuld der anderen Parteien.
Es ist keine monokausale Sache. Natürlich sind die Parteien verstärkt, und das wäre auch noch etwas, über das wir mal reden müssten, nämlich dass dass viele Parteien in Deutschland
die Engstirnigkeit der Linken, und damit meine ich wirklich links von der Linkspartei über die Grünen bis zur SPD, FDP, CDU, weil die alle ein Stück weit mittlerweile ja auch durchaus linke Thesen und linke Einstellungen vertreten. Diese Engstirnigkeit hat dazu geführt, dass der Meinungskorridor immer weiter verengt wurde und Menschen mit scheinbar normalen Ansichten an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden sind. Dieses wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, was 2015 so richtig ekelhaft irgendwie immer weiter ins gesellschaftliche Unterbewusstsein durchgesickert ist, kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt ja dadurch, dass Menschen, dass ein Großteil der Bevölkerung der Meinung ist, hier seine Meinung zu äußern zu gewissen Themen, die unter Umständen zu Ablehnung führen, führt dazu, dass man gesellschaftlich geächtet wird. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal die wirklich, wie ich finde, nicht zur Diskussion stehenden Themen wie Flüchtlinge und so weiter, weil das sollte überhaupt gar keine humanitäre oder überhaupt nur gesellschaftliche Frage sein, pro Flüchtlinge, kontra Flüchtlinge, da gibt's nur eine Meinung. Aber wenn ich alleine an die ganze Diskussion ums Gendern denke, die,
geführt
wird,
aber wo die AfD. Lass mich ganz kurz da reingehen, weil wir gleiten jetzt ab. Ich will jetzt nicht die Gender-Diskussion führen. Auch da ist.
Ja, aber sie ist Teil eines Ganzen.
Aber auch da ist ja wieder, es stimmt ja gar nicht, dass man nicht alles sagen darf. Man kann ja alles sagen. Man hat bloß kein. Ja,
natürlich kann man alles
sagen. Man hat bloß kein Recht, dass man unwidersprochen alles sagen kann.
Nein, das ist auch nicht meine Meinung.
Ja, ja.
So. Also, das heißt, es ist, das, aber auch das Gefühl, auch das, was da draußen
ist. Das ist ja wieder ein faschistisches Narrativ, das sowieso existiert. Ja? Und wenn das sowieso existiert, warum sagen wir nicht ja? Öffentlich-rechtlich im Fernsehen, wir laden diese Leute nicht mehr ein, weil die stehen absolut, die stehen nicht nur nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, die wollen einen Staat, den wir mühsam durch ausländische Hilfe überwunden haben, und zwar durch ausländische militärische Hilfe, sprich, die mussten uns erobern, ja, und das hat 60 Millionen Tote gekostet, und das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu, dass die in den Diskurs reinkommen, weil denen geht es nur darum, und das haben sie selbst geschrieben, das steht hier schwarz auf weiß, die wollen den Diskurs zerstören, genau den Diskurs, der uns als demokratische Gesellschaft am Leben erhält und der hier die Meinungsvielfalt am Leben erhält. Und das ist sehr einfach zu argumentieren. Und die Leute, die immer glauben wollen, dass man ja nicht mehr alles sagen kann, ja, das sollen die weiter glauben, das ist mir komplett egal. Zu den politischen Parteien. Ja, der Korridor hat sich verengt. Gerade im Sozialen, auch weil Einsicht vorherrscht, dass man heute halt mit Schule gehören ins Gefängnis keine erfolgreiche Politik mehr machen kann. Das sagt ja nicht mal, das sagt ja nicht mal die AfD, ja. Auch wenn es doch viele meinen, aber das Problem ist, dass wir in Deutschland haben mit den älteren Parteien, dass die zum größten Teil immer noch nicht begriffen haben, wie sich die gesamte Gesellschaft verändert hat. Und das ist eine weitere steile These, über die wir mal reden können, wie sich die Gesellschaft, der gesamte Diskurs verändert hat in der Gesellschaft, dadurch, dass es das Internet gibt. Und das haben aber auch diese Talkshows noch nicht wirklich begriffen. Und sie fachen das Feuer an, das dann im Internet weiter wütet.
Ja, jetzt stell doch mal vor, es gibt eine Talkshow, die bezieht das Internet in jeder Sendung mit ein, und das ist der Grund, warum ich diese Talkshow nicht gucke, und das ist hart, aber fair, wo die Meinung der Leute, da wird ja tendenziös vorsortiert, welche Meinung wird vorgelesen der Facebook-Nutzerinnen und Nutzer, welche Meinung wird außen vor gelassen, das wird von mir direkt, das kann ich mir nicht antun. Also wenn die jetzt auch noch anfangen würden, das Internet in ihre Sendung zu integrieren.
Es geht nicht darum, das in die Sendung zu integrieren, sondern wenn ich in der Redaktion sitze oder wenn ich am Konzept der Sendung schreibe und dabei nicht dran denke, dass ich in der Art und Weise, wie das bei uns diskutiert wird, möglicherweise im Internet einen Sturm entfache, der Menschen physisch in Schwierigkeiten bringen kann. Ja, Flüchtlinge beispielsweise. weil ich eben komplett unpolitisch und einfach nur sage, ja, komm, lass uns mal richtig Einschaltquote und morgen redet das ganze Land drüber. Das ist es, was ich dem strukturell vorwerfe, das Apolitische in den Redaktionen. Dass das Internet versucht wird, irgendwie mit reinzubringen in die Sendung, finde ich lächerlich, weil es ist, wie du sagst, es ist wieder vorausgewählt. Da wird also wieder aus einem Medium, das aus 100.000 Millionen von Sendern besteht, wird ein Medium eingedampft, das dann drei Sender hat, die vorausgewählt werden, nach, je nachdem, ob sie gerade in den Kram der Redaktion passen oder nicht. Das ist letzten Endes der klägliche Versuch, das Internet irgendwie einzufangen.
Ja, ja, lächerlich.
Das ist komplett lächerlich. Das sollten sie bleiben lassen. Sie sollten klar sagen, wir sind ein lineares Medium. Wir sind hier ein großer Sender und es gibt nur uns hier als Sender. Und wir bedienen letzten Endes dann hinterher auch ein Medium. Und das muss denn klar sein, indem es Millionen von Sendern gibt. Und das ist nämlich, früher konntest du in so einer Redaktion sagen, ja, wir machen jetzt eine Sendung, morgen wird in den Tageszeitungen darüber diskutiert, im Feuilleton. Ja, dann gab es in den 7, 8 großen Tageszeitungen Deutschlands, gab es dann hinter den Pressespiegel, der wurde schön gesammelt in der Redaktion. Dann konnten die sich alle auf den Bauch klatschen und sagen, wunderbar, das Land hat über uns geredet, über unsere Sendung. Ja? In dem Augenblick hattest du aber ein ganz klar auch schon demokratisch eingegrenztes, na gut, bis auf Bayern Kurier, aber du hattest ein demokratisch eingegrenztes Meinungsspektrum. Ja, da ist niemand hingegangen und hat gesagt, wir müssen gut öffentlich.
Dem völkischen Beobachter.
Ja, genau, der kam da eben nicht vor. Ne? Gut, den gab es nicht, aber es gab die Nationalzeitung, bloß die hatte eine Auflage von 3000 oder was weiß ich nicht. Und das haben wir heute nicht mehr. Und dieses Bewusstsein ist nicht da. Und das ist in der Partei nicht da, das ist in der Redaktion nicht da. Und genau das ist das Problem. Die zünden Feuer an und kümmern sich nicht darum, dass rechts und links darum Munitionsfabriken stehen.
Und da würde ich einfach, aber das ist ja auch gar nicht schlimm, da würde ich einfach widersprechen und das genaue Gegenteil anführen und sagen, die Leute in den Redaktionen dieser Talkshows sind mit so einer hohen Political Awareness ausgestattet, wie es sie in all den Jahrzehnten deutscher Fernsehgeschichte vorher nicht gab.
Kann ich nicht sehen. Das kann ich tatsächlich nicht sehen und ich, weil immer wieder denke ich mir, ey, ehrlich, wieder die Wagenknecht? Ja? Ich erinnere mich an diese Talkshow, wo die Wagenknecht neben der Kelly, Petri saß von der AfD und die hinterher mehr oder weniger Arm in Arm aus dem Studio gegangen sind und sich einen Ast gelacht haben, weil sie gedacht haben, na super, heute konnten wir dieses Land von rechts und links unter Artilleriebeschuss nehmen. Und das ist noch nicht so lange.
Ja, klar, das sind natürlich wirklich unglückliche Konstellationen.
Das ist noch nicht so lange.
Da hat man einfach gedacht, man setzt zwei völlig konträre Menschen mit völlig konträren Meinungen in eine Sendung und stellt, turns out, die sind sich gar nicht so unähnlich.
Wie kann ich so blind sein, das nicht vorher zu wissen?
Da gebe ich dir natürlich recht. Fehler werden überall gemacht.
Nämlich Wagenknecht Superheld, der Putin, der stand da schon in der Ukraine, als die Sendung
war. Ja, ich weiß. Ja. Wagenknechts Popularität hat ja erst maßgeblich in den 2010ern begonnen.
Ja. Und deshalb sage ich jetzt, wenn die Politiker politisch so bewusst wären, dann wäre das nicht passiert. Dann hätte es in der Redaktion jemanden gegeben, der gesagt hat, ihr wisst schon, dass wir da jetzt zwei Faschisten sitzen haben. Ne?
Ich rede von heute. Ne? Ich rede nicht davon, was vor 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Jahren war. Da würde ich dir recht geben. Ich glaube, heute ist die Awareness eine andere als damals.
Gut.
Ich wollte noch einmal ein Zitat vorlesen, Wolfgang, und dann müssen wir nach anderthalb Stunden aufgeregter und sehr lebendiger Diskussion, es hat großen Spaß gemacht, muss ich noch mal was vorlesen. Helmut Schmidt und Rainer Barzel haben sich in der FAZ damals moniert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aus welchem Jahr das Zitat stand, aber es passt so wunderbar in unsere Diskussion. Und zwar haben sie gesagt, die allgemeine Sucht nach Fernsehpopularität wird das Vertrauen des Publikums in die Politiker beschädigen. Wenn ein gewählter Politiker sich in Talkshows mit Titeln wie Deutschland bankrott begebe, vergebe er seine Würde.
Ja.
Und das finde ich irgendwie.
Da haben die recht gehabt, definitiv. Aber so funktioniert halt leider das politische Geschäft. Das ist tatsächlich inhärent im politischen Geschäft. Wer sein Gesicht am häufigsten in die Kamera reinbringt, dessen Sitz im Bundestag und möglicherweise im Ministerium wird immer sicherer. Und das ist natürlich auch immer eine Verantwortung, die wir als Publikum tragen. Aber wie gesagt, es gibt im Publikum halt sehr viele Menschen, die Zeit nicht haben, das Interesse nicht haben, manchmal die Intelligenz nicht haben oder manchmal auch schlichtweg böswillig sind. Und deshalb entweder sich nicht wirklich für die Themen interessieren und für die leichteste Lösung entscheiden oder einfach dieses Land auch brennen sehen wollen. Irgendwo dazwischen wird es bei den allermeisten sein, die dann tatsächlich jetzt in den rechten Faschismus abgerutscht sind. Ich glaube nicht, dass der Wagenknecht gelungen ist, auf der linken Seite viele Leute in ihren Faschismus tatsächlich zu treiben. Ich glaube, dass viele dieser 1 Million Leute, die sie auf ihrem YouTube-Kanal hat, ganz viele davon sind tatsächlich in der AfD. Das wird die Mehrheit sein.
Ja, und viele haben sich dort wahrscheinlich gebildet zu Zeiten, als die Wagenknecht durchaus noch weniger populistische Meinungen vertreten hat, sondern wo sie als Frau mit sozial gerechtem, na, wie soll ich sagen, moralisch integren Kodex durch die Weltgeschichte gelaufen ist. Und sich so, ob sie den jemals besessen hat, I don't know. Aber so hat sie sich sozusagen irgendwie gegeben. Ja. Und das hat bei den Leuten natürlich verfangen.
Ja. Gut.
Aber ja.
Lass uns dieses eine Ding nochmal anbringen, irgendwann mal, dass wir uns mal darüber unterhalten, was es tatsächlich bedeutet, dass unsere politischen Parteien noch nicht begriffen haben, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Mit einer Öffentlichkeit, die aus in Deutschland 83 Millionen Sendern besteht. Potenziell. Und nicht mehr nur eine Handvoll, die nämlich den großen Tageszeitungen und den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Ansonsten, ja, schöne Diskussion.
Absolut, Wolfgang.
Du hast mich nicht überzeugt, dass Popper Unrecht hatte. Ich glaube, die letzten Jahre, Jahrzehnte haben gezeigt, dass Popper leider sehr recht hatte. Aber auch das wäre vielleicht mal ein eigenes Thema.
Wolfgang, ich danke dir für diese angeregte Unterhaltung. Wir haben länger diskutiert, als die meisten bundesdeutschen Talkshows überhaupt dauern. Das,
zu zweit, es geht.
Zu ja. zweit, es geht, es genau. funktioniert. Ja. Auf einem, wie ich fand, recht hohen und anspruchsvollen Niveau. Vielen Dank. Und euch da draußen, ja, wolltest du
supportet uns.
Entschuldige bitte.
Kauft uns einen Kaffee,
ja, das,
einmal im Monat.
Genau, oder? Einmal im Monat einen schönen, damit der Wolfgang einmal einen vernünftigen Kaffee trinken kann.
Ja.
Spendet uns ein paar Euros in unsere Kaffeekasse. Und zwar, ihr könnt schon 2,50 Euro spenden. Damit kann sich Wolfgang noch keinen schönen Kaffee kaufen. Der beste Kaffee, den gibt's ab 5 Euro im Monat. Und da bekommt ihr auch steile Sonderexklusiv-Episoden mit unfassbar gut aussehenden Gästen, die ihr leider nicht sehen könnt, aber die auch gute, die aber auch wirklich
und die tolle Stimmen haben. Also
die tolle Stimmen haben. Vor allen Dingen der nächste, der, ja. Der kommt. Ich habe letztens übrigens gelesen, Wolfgang, irgendeiner hat mir geschrieben, Mensch, der Walk, der hat so eine tolle Stimme, von dem würde ich mir auch gerne mal das Kölner Telefonbuch vorlesen lassen. Vielleicht sollte das ein 10-Euro-Stretch-Goal
das
werden.
Das Kölner Telefonbuch, das ist ein 10.000-Euro-Stretch-Goal. Und dann auch nur die ersten 3 Seiten.
Genau. In diesem Sinne, Freundinnen und Freunde, macht's gut und bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.